Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 66. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag, wir hassen Filme. Diese Woche gibt es wieder mal einen Herrencast, hatten wir damals schon mal bei John Wick. Und zwar genauer einen Boxcast. Wir sprechen nämlich über den neuen Film Southpaw mit Jake Gyllenhaal, aber auch Pencast Premiere über Klassiker, und zwar über Rocky mit Sylvester Stallone und Raging Bull oder Wie ein wilder Stier mit Robert De Niro. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips.
Hallo.
Dr. Loco.
Hallo.
Und Dr. Eck ist immer noch in Italien. Er ist am Montag, glaube ich, wieder. Also im nächsten Cast ist der Dr. Eckhardt von Arschhausen wieder von der Partie hier bei uns. Aber jetzt machen wir das mal zu dritt und gehen da richtig in die Vollen, ne? Drei harte Typen, drei harte Filme.
Ja, aber sicher.
Männer ordentlich aufs Maul hauen. Denkt man, ne? Ist aber gar nicht unbedingt in jedem Film so gewesen.
Nee, oder? Der Schein trügt, muss man sagen, ja. Finde ich auch.
Ich muss gerade lachen, weil wir das jetzt gerade zum dritten Mal auf diesen Anfangssatz von mir, weil Dr. Loco, dein Bruder ist irgendwie abgeraucht oder sowas, du hast jetzt einen neuen bekommen und jetzt bist du, wir nehmen das ja immer übers Internet auf, diesen Podcast wissen ja nicht alle, also wenn ihr neue Hörer seid und sowas, wir sind nicht am gleichen Ort, ich bin jetzt in Leipzig und Dr. Snips ist in Freiburg und Dr. Loco ist in Berlin und deswegen machen wir es übers Internet und machen es über dieses Google Hangouts Programm und das hat scheinbar da zu viel gezockt irgendwie von deiner Bandbreite, jetzt sind wir im Teamspeak gerade, nachdem wir letzte Stunde versucht hast reinzukommen, haben schon überlegt, ob wir den morgen früh aufnehmen wollen, jetzt
vielleicht
sind wir ein bisschen übermüdet, aber jetzt scheint
es mal ist, es scheint zu funktionieren, ich hatte vorhin einen Router, ne? So noch aus DDR-Zeit, das war so ein Kachelrouter, die manchmal diese großen Dinger, die manchmal in Wohnungen in der Ecke stehen und der wurde jetzt ausgetauscht gegen so einen kleinen aus Plaste und aber funktioniert auch nicht. Funktioniert auch nicht.
Ja. Kohlen wahrscheinlich zu teuer geworden. Also dieses Konzept, diesen Podcast, was wir jetzt gerade halt machen, ist ein bisschen neu für uns. Wir dachten, es wäre mal ganz cool, sowieso Klassiker zu besprechen. Ist ja so, wir haben jetzt ziemlich gut eigentlich auf dem Schirm so die Filmwelt der letzten anderthalb Jahre, weil wir da halt natürlich diesen Podcast angefangen haben zu machen und vorher natürlich auch viel Filme geguckt, aber nicht so akribisch. Und man hatte, glaube ich, auch nicht immer das Gefühl, man müsste alles immer nachholen. Aber jetzt so ein bisschen denkt man sich so, okay, fuck, man muss eigentlich mal, wenn jetzt was wie Southpaw kommt, müsste man es eigentlich auch mal mit Rocky und Raging Bull, den großen Film, vergleichen können. Und dann ist es ja cool, wenn wir die auch mal zusammen besprechen. Ich wollte euch nochmal fragen, für mich waren diese drei, glaube ich, tatsächlich die ersten Boxfilme, die ich je gesehen habe. Wenn man in so Listen guckt, gibt es noch The Fighter ist noch sehr weit oben und Million Dollar Baby habe ich aber bei den nicht gesehen und war so neue Annäherung an dieses Genre überhaupt für mich. Wie war das für euch?
Ja, The Fighter, wo du es sagst, das ist auch der mir dann als erster eingefallen wäre, als Boxfilm, den ich so richtig auf dem Schirm habe. Also als Kind und Jugendlicher habe ich die ganzen Rocky-Filme geguckt, aber ich kann mich dann nicht mehr dran erinnern. Und das war auch echt so auf langen Autofahrten, auf kleinen Bildschirmen, einfach nur um die Zeit rumzukriegen. Aber bis auf The Fighter und jetzt dann Southpaw bin ich da auch nicht
bewahrt. Hattest du in deiner Kindheit schon im Auto einen kleinen Bildschirm und konntest Filme gucken?
Das habe ich mir
auch gesagt. Es war kein Laptop, es war so ein kleiner Aufklapp-DVD-Player.
Ach, die Dinger. CDs.
Also die Daten waren noch nicht in der Cloud, noch nicht auf einer Festplatte, sie waren noch gebrannt auf CDs.
Ja, boah, Alter, du müsste man sein, in klein.
Und wer hat dir damals die ganzen Rocky-Teile auf dem Schulhof gebrannt verkauft?
Nee, das war einfach in Amerika. Ich hatte die tatsächlich auf DVD im Original-Box-Set von meinen Gasteltern in Amerika. Ja. Ah. Nix illegal, sowas mache ich nicht.
Dr. Loco, wie ist bei dir? Faustkampf, nicht nur im richtigen Leben, sondern auch im Film?
Auch auf der Mattscheibe. ich habe früher auch keine Boxfilme geguckt. Man hatte natürlich mal von Rocky oder so gehört, aber das Ding ist, was solche Testosteron-Filme anging, das wurde einfach alles von der Elternseite immer abgestempelt als kompletter Blödsinn. Deswegen fand ich das auch scheiße, ohne es jemals gesehen zu haben. Hol das aber jetzt alles auch über die Jahre nach. Würde mich jetzt nicht unbedingt als Fan bezeichnen, aber hier und dann und wann, geht schon mal klar.
Ja, und wenn ihr da draußen auch vielleicht nicht so gut bewandert seid darin, dann könnt ihr jetzt mit uns mal auf diese Reise durch diese alten Boxfilme kommen. Und wenn ihr super bewandert seid, könnt ihr euch in den Kommentaren beschweren, dass wir keine Ahnung haben. Also für jeden ist heute was dabei. Kann ich jedem empfehlen, diesen Cast zu hören. Aber wir kommen natürlich trotzdem zuerst zu den Netflix Prequel Sequel News. Oh, und heute gibt's auch noch den Film des Monats tatsächlich am Ende noch in diesem Cast. Und von einem Boxfilm zu einem Film, in dem jemand mitspielt, dessen Charakter Boxer heißt. Victoria, der Film, den wir besprochen haben, alle sehr gut fanden, ja. So wie ich das. Also wir hatten quasi keinen richtigen Victoria-Cast. Ja. Also wir haben einen so betitelt, aber da hatten ihn nur Dr. Eck, Dr. Snips gesehen. Dann Dr. Loco und ich haben den später dann nachgeholt. Und weil er dann erst, als er so viele Lolas gewonnen hat, bei uns, als ich noch in Bayreuth gewohnt habe, in Bayreuth gezeigt wurde. Und der ist nicht. Also es ist für den Oscar bester ausländischer Film nominiert. Dafür ist sowieso jetzt noch gar nichts nominiert, weil jetzt ist ja wählen quasi die Länder, so funktioniert das ja beim Oscar, ihre Kandidaten für diesen Preis. Also jedes Land guckt sich an quasi, da gibt es irgendwie eine Jury, welche Filme sind alle rausgekommen jetzt in Deutschland und da wird dann geguckt, wen davon schicken wir da ins Rennen und dann gibt es da diese Oscar die Academy, die halt dann guckt aus allen Ländern so, welche fünf oder sind es 10, ich glaube es sind 5, nominieren wir für diesen Preis. Und Victoria, bei dem sich wirklich alle sicher sind, dass es der beste deutsche Film seit Jahren ungefähr ist, ist nicht nominiert, weil zu wenig Deutsch gesprochen wird im Film. Das ist so, der Preis heißt bester ausländischsprachiger Film, nee, irgendwie so, und oder Best Movie in a Foreign Language oder so. Und deswegen muss halt zumindestens, also darf höchstens, glaube ich, zu 41% Englisch gesprochen werden, wird aber zu 53% Englisch gesprochen oder irgendwie so. Also es wird nicht genug Deutsch gesprochen, deswegen kann er da nicht anpassen.
Aber das ist doch so eine Korinthen-Kackerei. Also ich meine, die sprechen, so wie ich das sehe, sprechen die kein einziges Wort Englisch in diesem Film. Das ist halt, die sprechen halt so, wie sie sprechen müssen, um zu kommunizieren. Und das ist halt eine Mischung aus Deutsch, Englisch und Zeichensprache. Und das ist herrlich und das ist authentisch und das ist großartig. Und das ist einfach nur im Endeffekt traurig, dass dieser Film eben das verwehrt wird, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, zu den Oscars zu kommen. Aber an sich muss man sagen, fuck it, nominiert ihn doch einfach für den besten Film. Scheiß auf ausländisch.
Ja, stimmt sowieso. Ich finde auch, aber man kann den Machern immerhin nicht vorwerfen, dass sie auf Oscar-Bait ausgewiesen wären, weil sie sich nicht, offensichtlich nicht mal die Regularien durchgelesen haben vorher. bitter. Oder schön blöd.
Halt gewesen, ne? Haben halt alles auf Oscar-Bait gestellt, aber dann zu viel Englisch gelabert im Film. Also das ist jetzt quasi der Anspruch, dass man sagt, ja, nominiert ihn doch einfach direkt für besten Film, weiß ich nicht, wie das Boot oder sowas, oder hier Michael Haneke's Liebe, ich glaube Haneke ist Österreicher, ich glaube schon, da hatte ich das Gefühl, zum Beispiel bei Haneke, dass er halt schon, der hatte den Oscar für das weiße Band damals gekriegt, für besser ausländischer Film, und ich habe immer das Gefühl, so, man braucht halt sowas, um da so reinzukommen, und dann ist man so einer von denen, und dann wird man auch wieder, wie Christoph Waltz, dann auch nochmal einfach nominiert und kriegt auch nochmal einen Preis halt im nächsten Jahr, also wenn man irgendwie aus Europa kommt, und ich würde das gerne sehen, also ich denke, weiß ich nicht, in meinem Kopf habe ich so, bin ich auch gespannt auf diesen Jahresabschlusscast, für mich sind so 4-5 Filme so ziemlich gleich wertig, so sehr gut gewesen dieses Jahr. Wir hatten ja Whiplash zum Beispiel noch am Anfang des Jahres und dann Birdman, Mad Max Fury Road und für mich auch The Tribe zum Beispiel und Victoria, so, die waren alle sehr, sehr stark und deswegen könnte ich mir vorstellen auch, dass Victoria mein Film des Jahres wird letzten Endes und deswegen kann er auf jeden Fall für bester Film nominiert werden. Aber ich finde halt so lustig und ironisch an dieser Sache, dass es endlich mal irgendeinen deutschen Film gibt, den du wirklich im Ausland zeigen kannst und wo du wirklich sagen kannst, guck mal, hier haben wir technisch was geschafft, hier haben wir umgangssprachlich was gemacht, ihr könnt den sogar verstehen, weil viel auf Englisch ist. So. Und dann wird gesagt, ja, weg damit.
Ja, das ist schon einfach sauber.
Und es ist auch mal ein deutscher Film, der sich nicht darauf ausruht, irgendwie DDR oder Zweiter Weltkrieg nochmal irgendwie aufzublasen, um halt irgendwie sich anzubiedern im Ausland, sondern der ist halt wirklich der kontemporärste Film, den du dir vorstellen kannst. Ja. Und sowas wird dann nicht angenommen, also es ist wirklich eine Tragödie.
Es ist halt auch bitter.
Genau, was jetzt angenommen wurde, ist,
Was ich mir auch heute vorstellen könnte, ist, dass natürlich, wenn der zum Beispiel wenigstens nominiert gewesen wäre, dass der überhaupt vielleicht auch in der Breite vielleicht auch ein bisschen mehr in Amerika hätte überhaupt gezeigt werden können, ne? Aber das ist ja so auch passé, nehme ich an. Also,
ich glaube, der kommt jetzt, da ins Kino, ich glaube 35 Kopien oder sowas, und irgendwo habe ich auch gelesen, das wäre gar nicht so wenig für so einen deutschen Film. Ja, klar, irgendwie Aronofsky hat gesagt, der Film ist geil, und andere Leute auch, man weiß es könnte halt sein, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich mir so die Facebook-Seite auch angucke von Victoria, was die dann manchmal so posten, die so die krassen Marketing-Genies sind, die dann einfach auch so sagen wie, ach guck mal, hier wurde die Hauptdarstellerin interviewt in der Bild, wussten wir gar nicht. Also, naja, ich würde es dem auf jeden Fall gönnen. Und schade, was jetzt für Deutschland der Antritt ist im Labyrinth des Schweigens, wo in den 50ern halt dieses Auschwitz-Zeug wieder aufgearbeitet wird von so einem Anwalt, haben wir auch auf Dr. Peng einen Artikel gehabt von Dr. Faust. Das kann man sich durchlesen, wenn man an diesem Film interessiert ist. Die andere News ist, weil es einfach so schön in diesen Boxcast passt, der Trailer zu Creed ist draußen. Das ist ein Boxfilm und der, warte, ich muss kurz rechnen, ich glaube, 7. Film dann in der Rocky-Reihe letzten Endes. Es gibt ja 5 Rocky-Filme, dann gibt's Rocky Balboa, wo Sylvester Stallone gesagt hat, das wird auf jeden Fall der allerletzte Rocky-Film, den es jemals gibt. Aber jetzt gibt es Creed und da ist quasi spielt Michael B. Jordan, der jetzt in diesem gefloppten Fantastic Four-Film da die Fackel oder Flamme oder wie das heißt spielt.
Mhm. Ja.
Und der auch bei Fruitvale Station mitgespielt hat, den wir ganz, ganz am Anfang der Podcast-Zeit, was ihr bei euch noch mal wahrscheinlich schon besprochen haben. Der spielt den Sohn von Apollo Creed, der wieder in den Ring muss und der dann quasi von Rocky Balboa da trainiert wird. Und der Regisseur des Films ist Ryan Coogler und der hat auch den Fruitvale Station Film gemacht. Also immerhin fand ich, der konnte gut mit Michael B. Jordan zusammenarbeiten. Ja. Und genau, den Trailer gibt's jetzt, Dr. Logo, du konntest ihn wegen Internetproblemen jetzt nicht gucken, von auf dem Smartphone. Aber Dr. Slips, du hast den gesehen und auch nach diesem Boxfilm jetzt, was hältst du von diesem Trailer?
Ja, also abgesehen davon, dass ich eben gerade 3 Boxfilme geguckt habe und nicht unbedingt Bock auf den 4. habe, fand ich den Trailer auch einfach nicht überzeugend, muss ich sagen. Also ich finde, wenn da was sein soll, dann musst du mir mehr zeigen als so ein Abklatsch dieser alten Rocky-Ästhetik. Also irgendwo muss da ein Bezug zum Jetzt sein. Also du musst mir klar machen, warum das jetzt noch relevant ist, finde ich. Und sonst ist es irgendwie ein fauler Money-Grab, weißt du? Und ganz ehrlich, am Anfang sah das aus wie ein solider Boxfilm, ja. Aber als dann irgendwie Sly Stallone da in seinem hässlichen Hut reinspaziert, da wird's irgendwie peinlich, finde ich. Also da rutscht es ab in Selbstparodie, finde ich. Aber was sagst du dazu, Dr. Schwarz?
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Also ich finde, der Trailer sieht eigentlich fast so ähnlich aus wie der zu Southpaw. Also, dass du halt nicht diese ganze große, krass große persönliche Dramatik da mit drin hast. Ich glaube, die Story von Rocky 5 ist auch das, dass Rocky irgend so einen Underdog unter seine Fittiche nimmt und ihn trainiert oder sowas. Also, keine Ahnung.
Ist so. Ja,
kann man, glaube ich, das ist so ein Film, kann man sagen, wenn er draußen ist, hat mich vom Trailer nicht sonderlich interessiert, war aber jetzt auch nicht, hast du alles gesehen, was du halt immer in einem Boxfilm hast. Hast du halt so ein Gym, hast einen Trainer, hast jemanden, der joggen geht, so cooler Musik.
Ja, schon.
Jo, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich einfach nochmal Rocky, aber da man es halt auch noch schon zweimal nochmal aufgekocht hat, weiß ich nicht, ob es sein muss für die Mega-Fans. Ist es bestimmt was. Und ob wir die Mega-Fans davon werden können, vielleicht von der Rocky-Reihe, können wir rausfinden, wenn wir jetzt über den ersten Teil reden. Und der heißt Rocky.
To live in?
It's a waste of life!
After you fabricate the guy's thumb, he gets laid off, right? He can't take
the money. Yeah, well, don't figure. Let me do the figuring, okay, Ron? From here on, just let me do the figuring.
Come on! Wanna hit on me? Come on! I'll break both your arms so they don't work for you!
$50. You and your girl, Adrian, you have a nice time, eh?
Thanks.
Wrong.
What?
Remember what I told you.
What'd you tell me?
Take it to the zoo.
Oh, come on, come on!
America is the land of opportunity.
Yeah.
Apollo Creed does. And he's gonna prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title.
Rocky ist ein 1976 erschienener Film von John G. Evelson, der hat auch Karate Kid gemacht. Rocky war damals ein riesiger Kassenschlager, hat 3 Oscars gewonnen. Bester Film, beste Regie, bester Schnitt. Sylvester Stallone ist mit Rocky der Durchbruch auf der großen Leinwand gelungen und der hat den Film auch geschrieben. Der hat sich 75 einen Boxkampf angeguckt zwischen Muhammad Ali und dem Newcomer Chuck Wepner und fand das so interessant, diese Dynamik, dass halt ein Underdog jetzt gegen einen großen Boxer antreten kann und dann zwar am Ende verliert, aber den halt schafft, einmal K.O. zu schlagen und sich gedacht irgendwie, das wäre eine Top-Story für einen Film und Stallone war halt damals auch einfach kein bekannter oder großer Schauspieler, hat aber Drehbücher geschrieben, ist dann halt durch die Studios getingelt, hat dieses Drehbuch irgendwie so in 3 Tagen runtergeschrieben, wurde dann auch nochmal geändert und so vom Studio, aber hat dann tatsächlich geschafft, durchzusetzen, dass er da auch die Hauptrolle spielen darf in diesem Film. Rocky spielt in Philadelphia und der 30-jährige Boxer Rocky Balboa oder The Italian Stallion verdient seinen mickrigen Lebensunterhalt mit Boxkämpfen in so ganz, ganz kleinen Venues. Direkt am Anfang des Films verdient er irgendwie $40 bei so einem Kampf, also da kommt nicht viel bei rum. Der trainiert immer im Gym da in seiner ghetto-mäßigen Großstadtnachbarschaft und sein Trainer Mickey will eigentlich nichts mehr so richtig von dem wissen, weil Rocky ist jetzt 30 und er hat irgendwie seine Chance gehabt, groß zu werden, aber hat sich da nie so richtig hintergehängt, sagt Miggy, und deswegen ist der eigentlich verloren. Oder ist ein Bum. Das kommt auch in anderen Boxfilmen vor, immer wieder so, Fight Like a Bum und sowas. Also so ein bisschen einfach, ist halt ein Penner, hat seine Chancen nicht genutzt und fertig, so ein bisschen Lowlife. Ne? Und wenn er nicht boxt, dann verdient Rocky sich seine Kohle als so Handlanger vom örtlichen Gangsterboss oder hängt im Tierladen Next Door ab. Denn da arbeitet die schüchterne Adrian, die er versucht mit seinen Witzen zu verzücken. Und eines Tages aber wird Rocky vom Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed, das würde ich auch gerne heißen übrigens, kontaktiert. Rocky soll gegen den kämpfen, da Apollos Gegner ausgefallen ist. Ein Underdog gegen die Übermacht. Kann Rocky diesen Kampf gewinnen? Kann Rocky die süße Adrian von sich überzeugen? Kann Rocky sich aus den Fängen eines schmierigen Gangster-Syndikats befreien? Und könnt ihr diesen alten Schinken überhaupt noch ertragen? Was ist eure Meinung zu Rocky?
Ja, also ich will ehrlich sein, Rocky hat mich jetzt nicht in totale Ekstase versetzt. Aber ich verstehe, warum das ein Kultfilm ist und ich fand ihn auch gut, aber mein größtes Problem war eigentlich so, leid es mir tut, dann vielleicht doch Sylvester Stallone, weil für mich ist er so auf einer Ebene mit Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan irgendwie. Also er hat bestimmte Qualitäten, die ihn halt berechtigterweise zu einem Actionstar machen, aber so die ganz große Schauspielkunst gehört vielleicht nur bedingt dazu. Aber ich bin da auch zwiegespalten, weil ich den Charakter Rocky trotzdem geliebt habe und das ist bestimmt auch zu Teilen sein Verdienst. Mhm.
Ich muss sagen, dass das sowohl kann man ja vorwegnehmen. Also Rocky auf jeden Fall, Rocky Balboa, der sympathischste von allen Helden ist, so zumindest innerhalb dieser Boxfilme, die wir jetzt hier uns angeschaut haben für den Cast, finde ich zumindest. Und davon lebt der Film natürlich. Dass er wirklich so ein großer, trotteliger Bär ist, der halt ziemlich naiv durchs Leben stolpert, irgendwie nichts geschissen kriegt. aber eben ne, seine Liebe zum Boxen, die wird ihn dann nach oben treiben. Sowieso Boxen steht ja offensichtlich, ist ja wirklich so, steht für den Aufstieg des ganz, ganz kleinen Mannes. Ne? Also das ist ja, zieht sich ja auch durch alle Filme. Es sind wirklich immer Leute aus den ganz miesesten Vierteln, ganz schlechten familiären Verhältnissen, die aber durch den Kampfsport sich mal nach oben pieken können. Ja, ich finde ihn super cool. Ich ist krass, dass ich noch nicht geguckt hatte. Ich glaube, das lag echt daran, dass das so diesen Stallone-Stempel drauf hat und man sich immer so denkt, weiß man nicht. Aber irgendwie passt der super als Typ da rein. Also wie Sylvester Stallone hat ja auch anerkannterweise irgendwie so eine Gesichtslähmung von Geburt an. Das passt aber hier auch zu diesem super hölzernen Charakter und der halt wirklich unbeholfen ist, auch im Umgang mit seiner Freundin oder was weiß ich. Und ich mochte das auch super gerne. Ich finde, es sind auch super geile Shots, die sie da gemacht haben in den Straßen von Philadelphia. Diese Einsamkeit auch, die Rocky fühlt, finde ich super. Also hat mir echt gut gefallen.
Und ich fand vor allem vieles in diesem Film, also wenn man sich Rocky anguckt und den noch nicht gesehen hat, denkt man ja, oder habe ich erwartet, das ist jetzt der quintessentielle Boxfilm. Und es geht die ganze Zeit um Boxen und so ein Underdog kommt
ins
Gym rein, wird trainiert, hat halt seinen ersten Kampf, ist dann nicht so gut, kriegt dann irgendwie Anweisungen, wird besser und so weiter, wie man es halt aus jedem Sportfilm kennt. Und ich finde eigentlich, dass alle... Na gut, Southpaw ist vielleicht der noch boxfilmmäßigste Boxfilm von den drei, den wir uns angeguckt haben. Was lustig ist, weil ich gedacht hätte, die anderen beiden wären die Blaupause gewesen für Boxfilme. Bei Rocky wird am Anfang geboxt und am Ende, und das war's. Zwischendurch gibt es keinen Kampf, der da bestritten wird. Mhm. Und das finde ich so clever an dem Film, dass du am Anfang eben im Ring bist und da hast du, man sieht sowieso halt, wenn man sich so drei Boxfilme hintereinander irgendwie anguckt, dass es halt ganz viele so Settings gibt, die in jedem Film auftauchen müssen. Ne? Also es gibt halt irgendwie das Gym, wo jemand trainiert. Es gibt irgendwie dann die Familie oder, also jetzt ist kein Setting, aber halt so verschiedene Charakterkonstellationen, die es immer sind. Oder es gibt immer so diese Ecke vom Ring, jemand nach jeder Runde, wo dann alle Leute, die wichtig sind im Film, halt so mit hinkommen und gezeigt werden und sowas. Dann ist wieder eine Pause, dann geht's wieder weiter und sowas. Und das gibt's ja auch am Anfang. Und da ist auch schon die Szene ganz stark, dass Rocky zugelabert wird von irgendwem, aber eigentlich überhaupt nicht zuhört und direkt weiter draufknüppelt und dann aber durch die Straßen geht und dann singen halt so Jugendliche irgendwie so ein Lied und dann geht er nach Hause zu seiner Schildkröte und füttert die und redet mit der und das ist so sympathisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass früher in den Filmen da waren die Hauptcharaktere noch so richtig sympathisch und cool. Also da hast du nicht so, da dachtest du nicht so, vielleicht, weiß ich nicht, das sage ich jetzt immer, aber ich weiß nicht, habe ich mich halt drüber aufgeregt, so wie bei True Detective Season 2 oder sowas, da war nicht immer alles cool, weil es super gritty war und jeder war grittier als der Nächste und abgehalfterter und sowas. Das ist einfach ein richtig sympathischer Charakter, aber wie du schon auch sagst, Dr. Loco, das Tolle ist eben wirklich, dass er wirklich ganz, ganz, ganz unten in der Gesellschaft ist und dass sich da eigentlich auch der ganze Film abspielt. Also, dass auch diese ganzen Leute, mit denen er sich unterhält, wenn er in eine Bar geht und sowas, und das ist ja alles auch total nüchtern, alle haben so diese Bauernschleue und labern halt miteinander und es wirkt gleichzeitig so cool und authentisch. Das fand ich wirklich auch stark. Also, die Dialoge und die Charaktere, die uns da so gezeigt werden, ist auch bei auch Raging Bull zum Beispiel so, ist mir nur aufgefallen, weil es bei South Park wiederum nicht so war, das wirkt alles authentisch, weil jeder, ich weiß nicht, dieser Straßenslang und Schnack irgendwie auch so in der Einwanderung so untereinander, da passiert immer so viel zwischen den Zeilen, ne? Also da, und oder dass sie zum Beispiel sagen, ey, yo, Rock, und nicht halt jeder ihn Rocky nennt, sondern hat halt einen Spitznamen irgendwie Rock oder Rocco und das so, jeder kennt ihn irgendwie, geht da so durch und hat, du merkst, so hat die History mit den Leuten, er hängt da schon ewig rum, er kennt alle im Gym und sowas. Und das fand ich zum Beispiel auch super. Also man ist super gut in diese Welt da reingezogen worden, dieses Films, die dann eben gar nicht so viel mit Sport zu tun hat. Und das hätte ich nicht gedacht, dass er sich so doll zurücknimmt vom Boxen, dieser Film.
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Es ist im Kern einfach kein harter Boxfilm, sondern vielmehr geht es um den Charakter. Und es ist auch, wenn man mal ehrlich ist, einfach eine zärtliche Liebesgeschichte. So, also den Großteil des Films. Und man erkennt es ja auch am allerletzten Shot des Films, nach Rockys großen Kampf, geht es nicht mehr um den Kampf. Es geht nur noch darum, dass er eben Adrian dann bekommen hat am Ende. Und die Liebe stand irgendwie immer im Vordergrund. Und ich finde das auch total clever, dass es halt dieser Film eingerahmt wird durch zwei Boxkämpfe, einen ganz am Anfang, einen ganz am Ende, aber sich der komplette Mittelteil wirklich nur mit dem Charakter Rocky beschäftigt. Und ihr habt es auch schon gesagt, Dr. Loke auch, es ist mit Abstand der sympathischste der drei Hauptcharaktere, die wir heute besprechen werden. Er ist ja relativ ähnlich wie Billy Hope in Southpaw, in dem wir nachher noch kommen. Eher so ein bisschen ungebildet, so ein bisschen tölpelhaft, aber halt mit einem wirklich guten Herz. Und aber der Unterschied zu Southpaw ist, dass wir das hier durchgehend zu sehen bekommen und dass wir das erleben dürfen. So die Art und Weise, wie er so unbeholfen mit Adrian, mit dieser schüchternen Frau aus dem Tierladen umgeht. Man kann einfach nicht anders, als mit diesem Typen mitzufühlen und den total nett und einfach cool zu finden.
Es ist natürlich interessant, dass wir zu einem Sportfilm sagen, dass das Beste an ihm ist, dass er kein Sportfilm ist. Das sagt vielleicht was über das ganze Genre aus. Würde ich mich generell auch nicht als Fan von bezeichnen wollen. Ich finde das auch cool. Ich finde das super, dass es eben nicht die ganze Zeit nur irgendwie um das Geboxe geht, weil ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich meine, es ist blöd, gleich dazu vergleichen zu werden, aber ich finde es eigentlich unnötig, kommen wir auch vielleicht auch noch darauf zu sprechen, dass du bei Filmen wie Southpaw hast, dann hast du jetzt so einen Schauspieler wie Jake Gyllenhaal, der da, was ich, 5 Jahre jetzt trainiert hat, damit er aussieht wie ein echter Boxer, aber wie viel wert ist das eigentlich dann wirklich für einen Film? So, also das ist, ich würde sagen, es ist eigentlich viel zu viel Aufwand, weil darum geht es am Ende gar nicht. Mir ist es am Ende auch egal, ob der Boxkampf aussieht wie im Fernsehen, es geht um das Ganze drumherum viel mehr, ne, und was das Ganze lebendig macht und atmen lässt, und ich finde, das haben wir gut hingekriegt.
Dass so dieses Boxen ja auch immer Ausdruck vom Struggle ist, die Person, die Hauptperson, die so im Leben hat. Und was ich mag an Boxfilmen, ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben einen Boxkampf gesehen, da hat Wladimir Klitschko irgendein Amerikaner die ganze Zeit verdroschen, der hat nur eingesteckt und ist, glaube ich, auch nicht umgefallen. So wie eigentlich auch die ganzen Charaktere, die wir hier verfolgen, sind ja auch alles so Boxer, die viel einstecken können. Und das bietet sich eigentlich so, also was ich zum Beispiel total gerne mag, ist, wie sich die Leute bewegen, diese Boxer, auch dann so im Alltag. Ja. Also dieses, dass du halt einmal harte Schläge machst, aber dieses Tippeln mit den Füßen auch im Training, das zeigt immer, dass so eine Aufruhr im Charakter drin ist. Ne? Also so dieses, weiß ich nicht, dass man sich so kontrollieren möchte und dass aber auch so ein Rasen in einem drin ist. Und das haben die alle gut gemacht, Robert De Niro und Jake Gyllenhaal auch. Und das mag ich echt ganz gerne. Und dass dann halt im Boxen ist es halt dann immer nur dieses Mann gegen Mann, die Aggression kommt raus oder eben die Kontrolle, aber kann halt immer so ein bisschen als Ausdruck gesehen werden. Ganz klar natürlich immer der American Dream, der auch bei Rocky gezeigt wird. Und ich fand ganz witzig, vom Tellerwäscher zum Millionär natürlich, dass wir in den drei Filmen unterschiedliche Bewegungen haben. Also von Rocky haben wir es von unten nach oben quasi, bei Raging Bull haben wir es nach oben und nach unten wieder und bei Jake Gyllenhaal haben wir es vom Ruhm in die Armut zum Ruhm wieder zurück. Also so unterschiedliche Wege, die gehen. Und ich glaube, Boxen bietet sich irgendwie so gut als Sinnbild auch dafür an, weil man, so wie ich es in dem Film verstanden habe, das nicht so klar ist wie bei Fußball in der WM zum Beispiel, wer jetzt wen challenged, sondern sich die Leute auch überlegen, gegen wen boxe ich und wer kann jetzt halt jetzt quasi, kann versuchen, den Titel zu kriegen. Und da kannst du halt auch irgendwen nehmen, der halt boxen darf und den du dann da so reinziehen kannst. Für mich, ich fand die Boxszenen nicht so stark bei Rocky, vor allem die am Ende. Also gerade im Vergleich mit Raging Bull, zu dem wir kommen, da waren die richtig gut. Ich fand auch bei Southpaw über weite Strecken, ich fand hier haben die Schläge nicht so doll geknallt. Also das kann man natürlich irgendwie dem Film vielleicht nachsehen, aber hier wurde auch wenig so geschnitten in den Schlag rein oder sowas, also oder um ihn vielleicht auch stärker zu machen, sondern hast halt einfach ich wusste am Endkampf oft nicht, ob er gerade aufs Maul kriegt oder sich die ganze Zeit wegduckt, zum Beispiel. Also, und deswegen weiß ich nicht, ob der sportliche Aspekt so interessant ist in Rocky, dass man jetzt sagen muss, das sind die besten Kämpfe, die man je gesehen hat, also finde ich eigentlich gar nicht.
Interessant finde ich, was man gesehen hat, ist, dass das Boxen sich aber verändert hat, also im Vergleich zu heute, ne, sind jetzt irgendwie über 30 Jahre Unterschied und das konnte man schon erkennen, finde ich. Also Sylvester Stallone hat sich ja auch 5 Monate dafür vorbereitet. Also insofern wird er schon ungefähr gewusst haben, was er macht. Aber ich denke, bei Southpaw sieht man anderes Boxen als damals. Also für die Boxfans draußen, ne, vielleicht mal reingucken.
Was für Taktikfans. Ja. Obwohl ich jetzt im Gegensatz die letzte Boxszene in Rocky, ich fand die unglaublich gut gefilmt und viel besser gefilmt als die in Southpaw. Aber allgemein ist es eigentlich nicht nur die, der Film hat einfach so viele unglaublich denkwürdige Szenen. Also weiß ich nicht, die Workout-Montagen zu dieser Musik und diese, als er dann so diesen Fistpump macht auf dieser großen Steintreppe, da machst du selber auch einen Fistpump mit deinem, in deinem Computerstuhl. Ja,
ohne Scheiß. Hab das ich, glaube ich, wirklich
ohne gemacht. Scheiß. Ja, natürlich. Ja. Und da werden halt Gefühle hervorgerufen, die kommen halt aus wirklich aus einem glaubwürdigen und aus einem richtigen ehrlichen Ort, finde ich. Und das ist, war bei den anderen Filmen nicht unbedingt der Fall. Aber das ist die große Stärke, einfach diese Ehrlichkeit und diese Glaubwürdigkeit.
Und vielleicht, es kann schon noch ein bisschen was damit zu tun haben. Ich meine, Stallone war ja auch zu der Zeit auch einfach nur ein strugglender Schauspieler und Drehbuchautor, der auch von ganz unten kam. Ne? Also der war ja auch völlig verarmt und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen seine Story. Eigentlich auch ganz geil. Vielleicht hat das auch geholfen so ein bisschen. Man weiß es nicht. Hat dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe gegeben. Ich finde aber, du hast vollkommen recht. Man muss ja sagen, dass diese Montage-Trainingsszene ja eigentlich überhaupt, ich weiß nicht, gab es das vorher schon so? Also keine Ahnung. Nee. Ist ja vielleicht ein Stück Filmgeschichte auch, ne? Also
ja, das ist auch immer noch mit dieser geilen Mucke, die dann kommt und so weiter. Das ist auch echt ganz fantastisch. Was ich noch ansprechen möchte, was mir saugut gefallen hat, und da finde ich, man denkt, hat immer das Vorurteil im Kopf, dass früher eben bei diesen alten Filmen das Genre gebildet wurde und erst heutzutage irgendwie dann unterwandert wird, dass es so eine Subversion halt jetzt erst gibt, dass man mit Genre-Klischees spielt. Und ich finde, Rocky macht das schon die ganze Zeit. Und was ich super gut finde, und der kommt ja scheinbar auch noch in den ganzen anderen Filmen vor, die ich jetzt nicht gesehen habe, dieser Apollo Creed, der Villain, der da aufgebaut wird, ich fand das fantastisch. Das ist eben nicht einfach ein Typ, der grimmig guckt und dem du auf die Fresse hauen willst, sondern das ist ein erfolgreicher Boxer, der gleich im ersten Fernsehinterview irgendwie sagt so, ey Kids, fangt nicht an zu boxen, so geht in die Schule, so macht was aus euch. Ja. So der, weil eigentlich ist es natürlich so, Rocky ist der Underdog und der Große ist natürlich der große Kapitalist, so quasi, ne, der in der Gesellschaft quasi angekommen ist und jetzt versucht halt der kleine Mann irgendwie auch da durchs System hochzugehen, wie bei auch jeder Castingshow und sonst was irgendwie. Dieses Gefühl soll da halt hinkommen. Aber Rocky hat so jederzeit Hammer Respekt vor dem Typ und sagt das auch schon am Anfang, dass der total super ist. Und es ist, der ist ja auch ein Schwarzer und das ist ja auch, weiß ich nicht, 76, dass du jemanden hast in so einer Rolle, wo das aber nie so thematisiert wird extra nochmal oder sowas, sondern der ist einfach erfolgreich, der ist intelligent, der hat diese Rolle, ich fand den sympathisch, das fand ich auch toll, also diesen Gegensatz dieser beiden Leute. Und da hast du auch nicht, man hätte es ja total auf so ein Revenge-Drama oder sowas kicken können oder auf sowas, ich muss jetzt berühmt werden, aber in Rocky wird das so underplayed, dieser Aufstieg zum Ruhm. Ich fand das so angenehm, dass einfach, er macht es jetzt, aber eigentlich ist er immer noch so mit seinen Leuten am Rumhängen und redet so ein bisschen drüber, ich mach das jetzt und keine Ahnung und bla, und dann ist es auch cool. Also das fand ich auch ganz, ganz lustig.
Ja. Auf jeden Fall. Er will nicht gewinnen in dem Sinne, er will nicht den großen Ruhm erreichen, was er will, ist sich selber gerecht werden und sich so ein bisschen redeemen dafür, dass er eigentlich seine Chance damals vielleicht vertan hat, würde ich sagen. Und er sagt ja auch, ist mir egal, ob ich gewinne, ich will auf jeden Fall stehen bleiben den ganzen Kampf über. Ich will ihm halt, ja, quasi die Stirn bieten und das reicht ihm dann schon. Und das ist auf jeden Fall ein ganz sympathischer Ansatz, den der Film da macht.
Wir bewerten die jetzt trotzdem, das ist natürlich super schwierig bei so Klassikern, weil man ja bei Klassikern auch immer noch denken muss, ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen gelangweilt zwischendurch, aber früher waren die Filme auch anders und das ist für mich ganz interessant, weil ich jetzt ja öfter auch mal Klassiker nachhole und das ganz unterschiedlich ist. Ne? Also ich habe ja letzte Woche von Jurassic Park erzählt, der hat mich krass gekriegt irgendwie, aber da würde ich auch sagen, dass manche ruhige Szenen halt extra dafür da sind, dann halt die heftigen Szenen vorher so vorzubereiten. Ich würde Rocky trotzdem 8,5 von 10 Punkten geben. Ich fand das echt toll, diesen Film halt mit diesen Extrapunkten, die man noch gibt, weil man das natürlich andere Sehgewohnheiten waren. Aber ich war eigentlich so positiv überrascht und habe auch dann gemerkt, warum der so erfolgreich war, weil das einfach so eine süße Geschichte ist und Sylvester Stallone so cool das spielt, so sympathisch ist auch in diesem Film, wie ich das gar nicht gedacht hätte. Also da merkt man manchmal so, dass echt diese Magie des Films kommt in vielen Klassikern doch rüber und man hat es manchmal vergessen, dass sie existiert, wenn man sich heutzutage Filme anguckt.
Ja, also Magie ist ein gutes Stichwort. Das ist ja, es ist keine Sportdokus, es ist ein Sportmärchen. Machen wir uns nichts vor. Also die Prämisse hält eigentlich keiner genaueren Betrachtung stand, aber darum geht es auch nicht im Kern. Ja. Also es ist halt, wie gesagt, halt vielmehr wirklich, wie du sagst, so eine süße Geschichte, eine tolle, eine sympathische Geschichte mit einem super Hauptcharakter. Ich gebe auf jeden Fall auch 7,5 von 10 Punkten.
Jo, also von mir gibt's auch 8 von 10. Ich finde auch, also ein wahnsinnig liebenswürdiger Film. Und wahrscheinlich für damalige Verhältnisse ja auch noch, war ja auch Indie eigentlich, ne? Und ich muss sagen, weil es ist ja auch ein sehr ruhiger Film und wir haben das ja heutzutage oft, dass wir uns Indie-Filme angucken. Und mir könnte man vorwerfen, dass man sagt, ja, du findest das immer langweilig, weil es zu ruhig ist. Aber das ist eben, das stimmt halt nicht. So, es ist halt, man sieht es ja an diesem Beispiel, das ist, du kannst trotzdem einen ruhigen Film machen, der kann trotzdem dich komplett fesseln und reinziehen und dir glaubhafte Charaktere irgendwie schmackhaft machen. Und das haben die hier einfach geschafft und da sollte man mal reingucken und dann ja, kann man was von lernen, glaube ich. Also super Sache, 8 von 10.
Sollte man, finde ich, auch auf jeden Fall geguckt haben, wenn man immer Respekt hat. Oder wenn man dachte, das ist voll der Bullshit, Rocky halt genau. So dummer Boxerfilm. Ja. Nee, guck den auf jeden Fall an. Also das ist echt ein toller Film, auch mit ein paar Leuten. Der macht wirklich auch Spaß und man muss lachen und man freut sich. Und das Ende sowieso, also hier ist ja jetzt, sowas dürfen wir immer spoilern, aber dass er den Kampf verliert, aber die Liebe gewinnt, finde ich auch clever. Also das hätte man ja auch nicht gedacht eigentlich so. Also ich hatte das schon mal vorher gehört, dass es so ist, aber fand ich auch echt cool. Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Film, der heißt Raging Bull oder Wie ein wilder Stier.
Is it done?
No, it's not done.
Don't overcook it. Overcook it's no good. It defeats its own purpose. What are you doing? I just said don't overcook it. You're overcooking it. Bring it over.
Want your steak?
Bring it over. Bring it over. It's like a piece of charcoal. Bring it over here.
You want your steak?
Yeah, right now.
Good. Here's your steak. Can't wait to be done.
No, here. I can't wait.
Good. Okay? Happy? Happy?
That's all I want. That's all I want.
Not more. There.
You bought me a steak, huh? You bought me a steak?
Yeah.
The Bronx Bull. The Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen.
I'm the best. And I can take him more than anybody.
You're dead. You're married. Leave the young girls for me.
There's no way I'm going down. I don't go down for nobody.
Ja, ist eines der vielen Meisterwerke von Martin Scorsese, oder vielleicht sogar sein erstes richtig großes. Es handelt sich um Biopic von 1980, über die Karriere von dem Boxer, den real existierenden Jack LaMotta. Und ja, Raging Bull wird so in Kritikerkreisen als einer der besten Filme aller Zeiten gehandelt. Das Ganze beginnt mit dem angefetteten LaMotta, der sich für einen Auftritt als Spaßmacher vorbereitet und sagt, that's entertainment. Dann haben wir einen Cut. Springen 20 Jahre zurück und sind direkt im Ring und kassieren sofort eine. Irgendwie großartig gefilmt. Und ich will jetzt gar nicht eine großartige Inhaltsangabe in dem Sinne machen. Was ich sage, ist halt, wir folgen im Prinzip über den ganzen Film dem ultra-aggressiven Jack durchs Leben, erfahren, dass er jedem misstraut, gewalttätig gegenüber Frauen ist und eigentlich nur so halbwegs mit seinem Bruder Joey kann, gespielt von Joey Pesci, das Dreamteam De Niro Pesci, was ja dann später auch noch viele großartige Filme bespielen sollte. Ja, und sein Bruder ist im Prinzip so sein einziger Vertrauter, den er überhaupt so halbwegs an sich ranlässt, wenn man das so nennen möchte. Ja, und zu diesem Zeitpunkt geht's mit seiner Karriere auch noch aufwärts. Raging Bull ist auch, würde ich sagen, kein Boxfilm, oder Sportfilm in dem Sinne. Es geht mehr um einen Mann, der krankhaft eifersüchtig ist, wahnsinnig unsicher, und für den, ich zitiere Roger Ebert, den berühmten Filmkritiker, weil man, ich finde, es nicht besser sagen kann, being punished in the ring serves LaMotta as confession, penance and absolution. It is no accident that the screenplay never concerns itself with fight strategy. For Jake LaMotta, what happens during a fight is controlled not by tactics, but by his fears and drives. Es ist wirklich ein zweistündiger Höllenritt, unglaublich intensiv. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt.
Ich habe den als letztes geguckt von den drei Filmen, die wir heute besprechen. Erst Rocky, dann Southpaw, dann Raging Bull. Und ich fand es einfach schon mal total spannend und abgefahren, dass man hier merkt, dass so ein Meister seines Fachs eigentlich so am Werk ist. Also wenn man schon der Film fängt sogar an mit klassischer Musik. Fuck, ich habe mir den Komponisten aufgeschrieben, das habe ich ihn wieder weggeklickt. Egal, ich glaube, es ist ein italienischer Komponist. Und du siehst einfach nur, wie Robert De Niro im Ring ist und diese klassische Musik eben anschwillt. Und allein da sieht der Shot schon so super aus, weil er genau zwischen zwei von den Seilen so positioniert ist quasi. Und dann gibt's einen Kampf und hier hast du es halt, dass es auch richtig gut geschnitten ist zwischen den Punches und du richtig das Gefühl hast, es tut richtig weh, in diesem Kampf zu sein. Der Film ist in Schwarz-Weiß. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeforscht, warum das so war. Also der ist ja von 1980. Spielt aber 41 und man sieht ja ganz zwischendurch einmal bei einer Urlaubsaufnahme oder bei ein, zwei, dann sind Farbvideos. Und ich dachte, der Film wäre dann in Farbe, wenn man sich also ab dann hatte ich das, dachte, hätte ich erwartet, dass es dann in Farbe weitergeht, aber ist nicht so, dass dann weiter in Schwarz-Weiß gelassen. Ich finde bei Schwarz-Weiß immer ganz interessant, dass man sich mehr auf die Mimik und Gestik der Schauspieler konzentriert, oder so habe ich das Gefühl, weil sonst nicht so viel abgeht. Und man merkt hier, ich bin nicht der große Scorsese-Experte, ich habe eben gerade vorher Goodfellas geguckt und da sind ja auch, wie du schon gesagt hast, Robert De Niro und, wie heißt der, Joey Pesci,
ja,
zusammen, und du siehst schon so auch dieses Marken, also für, also was für mich so ein Markenzeichen von Scorsese ist, irgendwie so, war viele Männer zusammen in einem Raum führen Dialoge über Sachen, es wird immer was geplant, einer kommt rein, jeder kennt ihn und auch, dass Dialoge anfangen und so einen kompletten Turn dann irgendwann nehmen, also dass du, dass es am Anfang Freunde sind und der eine irgendwann sagt, ey, was ist eigentlich damit los und sowas, und ihn mit was konfrontiert und dann weicht der andere zurück, schafft es aber vielleicht auch wieder die Dynamik da rauszunehmen mit einem Kommentar, da gibt's in Goodfellas ja diese Do you think I'm funny Szene, die das genau macht. Das fand ich sehr, sehr stark. Also ich finde, dass Martin Scorsese hier im Gegensatz sogar noch zu Rocky und auf jeden Fall zu Southpaw richtig schafft, so dieses Universum da, dieser Leute, mit denen sich Robert De Niro umgibt, zu zeigen. Also in was für einer Schicht sind die, wie ist so deren Beziehung, und eben nicht so viel ausformuliert. Also hier wird nicht ausformuliert immer so, du musst jetzt diesen Kampf verlieren, sondern da kommt dann irgendwie doing the old, weiß nicht, Flip-Flop-Method, nee, irgend so ein Scheiß. Es hat irgendwas mit, na, weiß ich nicht mehr. Es hat so ein extra Wort. Also hier, das ist halt so, das ist da so ein bisschen drin. Und was halt hier auch, und da die große Thematik quasi ist, ist ja, wie sich die Aggression im Leben in den Boxkampf reinträgt. Und das haben wir auch in Southpaw, diese Thematik. Und das bietet sich ja immer an, weil Boxen ist ja ein Sport, der aggressiv ist. Und viele Boxer, die wir in Boxfilmen sehen, sind einfach auch im richtigen Leben irgendwie aggressiv oder getrieben und schaffen das eben umzusetzen. Genau die Thematik, die es eben auch in Southpaw gibt. Und das fand ich spannend. Mir persönlich vom Seherlebnis in diesem Film, ich fand, dass der seine Thematiken, dass die relativ schnell klar werden. Oder wobei, erst da wusste ich nicht genau, wo will dieser Film mit mir hin eigentlich? Also es ist immer Privatleben, Boxkampf, aber der Boxkampf, es ist nie so richtig klar, gegen wen das ist, wie wichtig das jetzt in seiner Karriere ist oder sowas, sondern es wird eigentlich nur gezeigt, dann wieder, wie er diese Liebesbeziehung auch da wieder anfängt. Und dann wurde mir das ein bisschen zu oft immer wieder gezeigt, immer wieder, wie eifersüchtig er ist, wie aggressiv er ist, bis es dann am Ende eben zu einer Explosion kommt. Ich finde aber witzig, gibt es eben auch bei Goodfellas, und das gibt es, ich habe den nicht gesehen, Wolf of Wall Street, aber das habe ich auch gehört. Mhm. Ich glaube, Scorsese nimmt sich ganz gerne so krass flawed Characters, also Leute, die schon von Anfang an eigentlich unsympathisch sind oder die was Falsches machen. Und ich meine, er hat schon eine Frau, streitet sich krass doll mit der und flirtet dann eine 15-Jährige an und kommt dann mit der zusammen, so, und man denkt sich eigentlich schon die ganze Zeit, was ist das eigentlich für ein Arschloch? Und Robert De Niro schafft es aber dann trotzdem, diesen Charakter irgendwie noch gerade so wirken zu lassen, dass er das so ein bisschen noch mit ihm mitfühlen kannst, auch gegen Ende. Aber er macht es dir echt schwer, und das war auch ein kleines Problem für mich, dass er so unsympathisch ist.
Ja, du hast viele Sachen schon angesprochen. Also ich habe zur Cinematografie, zum Schwarz und Weiß habe ich gelesen, dass ihm einfach die Optik nicht gefallen hat, wie Robert De Niro in dem Ring aussah. Aber warum das jetzt nur sah, weiß ich auch nicht. Aber ich finde, das Schwarz und Weiß ist herrlich gewählt. Also gerade, weil man merkt, dass es hier nicht so richtig um die Glorifizierung von Gewalt geht, weil es auch eigentlich die Boxszenen oft sehr, sehr kurz sind und manchmal auch einfach nur in Standbildern gezeigt werden. Aber wenn dann mal wirklich diese tiefschwarzen Blutsplatter mal rumfliegen, finde ich, ist es umso intensiver. Und das ist der Film, der ist einfach intensiv. Es ist so eine kraftvolle Charakterstudie. Für mich ist Jake LaMotta vielleicht der beste Anti-Held, den ich jemals gesehen habe auf der Leinwand. Und der Film ist Jake LaMotta. Und in dem Sinne ist es, wie Dr. Logo schon gesagt hat, eigentlich kein purer Boxfilm. Es läuft nicht auf einen großen Kampf hinaus am Ende. Und das ist irgendwie auch erfrischend. Und hier sehen wir halt einfach nur einen Typ, der nicht anders kann, als sich einfach selber zu zerstören. Durchgehend, in jedem Aspekt seines Lebens. Und du sprichst diese Parallele an, Dr. Schwarz, zwischen den Kämpfen und seinem persönlichen Leben, zwischen seinem häuslichen Leben, und das ist so gut dargestellt, das wird immer in Zusammenhang gestellt, wie er animalisch ist, wie er brutal ist, dass er ein riesen Ego hat, aber eben kein Selbstwertgefühl, und dass man ihn eigentlich nicht nachvollziehen kann, diesen Charakter, dass er irrational ist. Das zeigt er in der Art, wie er kämpft, das zeigt er in der Art, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, vor allem mit Frauen natürlich, und für mich ist das auf jeden Fall ein Meilenstein, Raging Bull.
Ja. Genau, absolut. Also Dr. Schwarz hast du auch schon gesagt, so ein typischer Scorsese, so Testosteron-Charakter, so, also völlig selbstzerstörerisch. Kann ja zwischen Ring und Leben kaum unterscheiden, ist also wirklich dauerhaft einfach nur auf irgendwie einer Killstreak. Und ich finde das ganz krass, dass ich mag Jack LaMotta eigentlich nur, wenn der im Ring ist. So, weil dann kann das mein Filmheld sein, der hoffentlich auch gewinnt. Aber wirklich außerhalb, es ist wirklich schrecklich. Und ich finde, ich glaube, ich weiß, was Dr. Schwarzmann, wenn er meint, so dass irgendwie das irgendwie war es anstrengend, und es ist auch einfach anstrengend. Also es ist, ich weiß noch nicht, ich glaube, das Schwarz-Weiß hilft auch noch dabei. Ich habe selten sowas Deprimierendes, Erdrückendes gesehen wie Raging Bull. Also man kann das ja nicht ertragen. Es ist wirklich so ein bisschen so dieses Gefühl wie bei Whiplash mit J.K. Simmons. So diese, du spürst diese Aura von diesem Menschen, der einfach so einfach auch gebeutelt ist. Und dieser Charakter, der kann auch keine Freude oder irgendwas im Leben empfinden. Deswegen boxt er auch komplett irgendwie lebensverachtend, auch mit sich selbst. Also er hält ja seinen Schädel auch einfach hin und lacht, und ihm ist es halt echt alles Latte. Das finde ich ganz krass. Also das finde ich, finde es einfach wahnsinnig, also fast gruselig, diesen Film. Also ja.
Ich finde ganz interessant. Moment, warte, jetzt habe ich meinen. Ja, genau. Ich, wie gesagt, kein Scorsese-Experte, aber was ich in den Filmen, die ich von Scorsese gesehen habe oder was ich über sie gehört habe, ist so ein bisschen ein Ding, was hier auch durchkommt, und das ist so ein bisschen, Leute ändern sich nicht. Leute werden sich nicht ändern. Ja, nee. Also die Leute haben so einen Charakter und die können nicht aus ihrer Haut raus letzten Endes. Das fand ich, waren Goodfellas auch ein ganz starkes Motiv, also wo eigentlich niemand jemals wieder, weiß ich nicht, dann einlenkt, wo du auch Leute hast, die kurz vorm Explodieren sind. Da ist es halt Joel Pesci lustigerweise in Goodfellas, der hier ja den spielt, der auch einmal krass ausrastet, auch wie in Goodfellas. Und aber sonst eigentlich den spielt, der Jack so ein bisschen runterbringen soll eigentlich. Mhm. Und dass sich quasi Leute nicht ändern, dass sie quasi so ihr Schicksal sich immer so weiterziehen wird. Und vor allem, ich finde es so interessant, er ist ja die ganze Zeit am Boxen, ne? Und er ist so eifersüchtig auf seine Frau. Und dann hört er irgendwann auf mit Boxen. Und das Erste, was er macht, ist halt, sich direkt irgendwie 5 andere Frauen anzulachen in diesem Nachtclub. Ja. Und das zeigt einfach so, boah, was bist du für ein Wichser? So, du hast nichts gerafft. Und ich glaube auch, dass Scorsese das ganz clever macht in diesem Film. Vielleicht ist es bei Goodfellas noch ein bisschen besser, weil die Charaktere noch ein bisschen sympathischer sind als Robert De Niro's Charakter hier. Dass er dir erst so jemanden zeigt, der hat einen Scheiß auf Frauen gibt, der seine Frau schlägt, aber der dir irgendwie sympathisch sein soll als Hauptcharakter des Films. Und Robert De Niro ist fucking cool. So, also ich finde, er hat so eine, wie so Sean Connery irgendwie, so Sean Connery, so eine krasse ultra coolness, und wenn er mit einer Frau flirtet, dann denkst du, ah, ich will auch mit aufs Date. also weißt du, dieses einfach, ich weiß auch nicht, diese alten Typen, die sind einfach hingegangen, haben irgendwas gesagt, es hätte sonst was sein können, aus dem Telefonbuch vorlesen, und man ist hin und weg. Und dass er den dann so dekonstruiert letzten Endes, ne, und dann so zeigt, ja, aber es ist einfach scheiße, und so kannst du auch einfach nicht sein und erfolgreich sein. Oder man macht es so, wie, ist nicht von Scorsese, aber bei Nightcrawler, sagst dann, doch, genau, so kannst du erfolgreich sein, also eine von diesen beiden Sachen, aber dass er quasi die Konsequenzen dann doch irgendwie so aufzeigt, das fand ich dann doch ganz stark an dem Film, also dass er dich da so mit reinzieht. Genau.
Ja, Stichwort Scorsese, nicht nur, dass sich Leute nicht ändern können, sondern es ist ja auch ein Thema, dass die Leute dann wirklich auch zugrunde gehen an ihren Fehlern, also man sieht es vor allem auch im Taxi Driver, den ich jetzt auch letztens gesehen habe, da ist es, also musst du auf jeden Fall nachholen, ist auch ein super Film, auch von der, von der Kameraarbeit her großartig, aber was ihr auch sagt, man kann diesen Typen eigentlich nicht mögen, aber es spitzt sich immer weiter zu und es baut sich immer mehr auf im Laufe des Films. Am Anfang ist er eigentlich nicht viel mehr als ein harmloser Macho, aber von Szene zu Szene werden halt seine Psychose und seine Paranoia werden immer mehr rausgearbeitet, und es gipfelt dann in der für mich eigentlich stärksten Szene des Films, in dem er seinen Bruder bezichtigt, mit seiner Frau geschlafen zu haben. Dann streiten sich die beiden, sein Bruder verlässt das Haus, und dann geht Jake halt so ganz langsam die Treppe hoch zu seiner Frau, die oben im Schlafzimmer ist. Es war so intensiv und weiß, was gleich kommen wird, und boah, man wollte fast weggucken, aber ja, aber der Charakter ist ja trotzdem nicht nur schlecht, das ist ja dann auch wieder, es ist ja auch wieder dieser Zwiespalt, der das Ganze nochmal interessanter macht, weil er will ja selber das Richtige machen, aber er kann es nicht. Also er hat ja Werte, er hat ja ein Moralverständnis. Ja. Man sieht, er soll ja einen Kampf schmeißen und weigert sich dann aber hinzufallen. Also er hat schon, er glaubt an was, aber er kann diese Moral nicht in gutes Verhalten umsetzen. Und das macht diesen Charakter, finde ich, so faszinierend.
Ja. Und das ist eben auch immer so ein, im Boxfilm eben auch eine Sache, die es gibt, ist immer so dieser ganze Underground-Shit, der abgeht, also dass eben auch welche bestochen werden können und sowas, dass Fights gefälscht werden können, und dass dadurch immer so eine Frage ist, so für das Geld, denn es geht ja darum, als jemand, der unten in der Gesellschaft ist, eben hochzukommen und damit Geld zu machen, gibt es auch irgendwann die Option, eben ja, du kannst es auch fälschen, also jetzt die Ringrichter sind geschmiert oder sowas, du musst jetzt irgendwie so tun, als hättest du verloren, und dann kriegst du halt am Ende die große Kohle, ne? Alles ein abgekantertes Spiel. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann der kleine Mann eigentlich, der ja für uns steht, für die moralisch guten Zuschauer so ein bisschen, die halt sagen wollen, an den können wir glauben, dass der dann sagt, ja nee, das mache ich nicht, oder eben das mache ich doch. Und das ist halt hier so ein bisschen mit drin. Das gibt's bei Rocky nicht so doll. Fand ich sowieso interessant, dass diese ganze Mobster-Storyline, deswegen habe ich da so aus Scherz gefragt, so kann sich Rocky aus den Fängen der Mobster entziehen, so, die kommt irgendwie nicht so richtig vor. Ja. Fand ich auch nicht schlecht. Für mich aber letzten Endes, klar, Klassiker zu bewerten ist schwierig. Für mich gebe ich Raging Bull nur 7/10, weil ich doch zwischendurch, also mir war irgendwie dieser Konflikt dann zu schnell klar und dann hat sich's für mich einfach nur immer nur wiederholt und ich hätte, glaube ich, ganz gerne manchmal so Momente gehabt, wo ich dann doch wieder mehr auf der Seite von Robert De Niro bin. Mhm. Ich habe ihn eigentlich ab der Mitte des Films nur noch gehasst und es war eine Tortur, aber vielleicht soll es auch so sein, nur dieses, ich nenne das immer Film zum Zweck oder Kunst zum Zweck, also wenn, weiß ich nicht, bei Kafka der Prozess ist einfach super nervig, ist das ganze Buch, weil der Prozess super nervig ist, dann denke ich mir immer so, ja, danke, aber das hätte ich jetzt vielleicht nicht lesen müssen. Und so geht's mir da ein bisschen da auch jetzt mal, um so ein bisschen der stümperische jugendliche YOLO-Idiot zu sein.
Der, ja, 7 von 10. Der bist du auf jeden Fall. Und weil ich viel klüger und besser bin, gebe ich 9/10. Ich finde, abgesehen von De Niro waren auch Joe, ich nenne ihn Pesky, weil ich das im Internet so gelesen habe, aber es kann auch Pesci
sein. Echt?
Ich fand, er war eine Wucht. Kathy Moriarty, als Vicky seine Frau war, der Wahnsinn, diese ganzen häuslichen Szenen mit den dreien waren so unglaublich explosiv, fast schon schwer zu gucken, die Schauspielleistung herrlich. Warum es nicht 10 sind, weil mir das Ende zu schnell ging. Also die letzte halbe Stunde nach seinem kompletten Absturz, die war gut anzusehen, aber die erschien mir ein bisschen mehr wie ein Nachsatz, weil die auch rückwirkend so ein bisschen das Pacing irgendwie verkackt haben. Aber naja, das ist ein ganz kleiner Kritikpunkt, auf jeden Fall 9/10 hoch verdient.
Also von mir gibt es auch 9/10. Und was ich eben auch toll finde, ist, dass hier in diesem Film der Boxring absolut kein Ort ist, wo Helden geboren werden. Ja. Also es ist eigentlich ein finsterer Ort und es ist auch im Vergleich jetzt auch zu Southpaw, zu dem wir gleich kommen, das ist hier kein Film, wo es irgendwie um den einen großen Kampf gibt und dann erfährst du deine Erlösung oder sowas. Überhaupt nicht. So, danach geht's halt weiter. Und das finde ich ganz toll. Großartige Schauspieler haben wir schon angesprochen, das ist eh alles Konsens. Ich habe da gar nicht viel weiter zu sagen. 9/10.
Ja, genau. Kann man auch wirklich, also auch gegen die schauspielerische Leistung, kann man nichts sagen. Fand ich bei Goodfellas auch schon so krass. Also ich habe auch das Gefühl, dass Scorsese hier jemand ist, der sucht sich auch irgendwie so eine Muse erst, was Robert De Niro jetzt ist. Es ist immer Leonardo DiCaprio in jedem Film. Und ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, das muss geil sein, wenn irgendwie Scorsese dich so als seine Muse hat und dann so richtig an dich glaubt und dann geht's richtig ab. Ne? Das sind auch so richtige Method-Actor, glaube ich. Und das ist richtig cool. Man merkt es irgendwie so. Man merkt so richtig, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, die kloppen sich dann auch mal draußen irgendwie. Mhm. Wenn die nicht drehen, hauen die sich mal ein paar Mal aufs Maul und dann geht's irgendwie weiter. Also das ist ganz stark, kann man auf jeden Fall gucken. Für mich war der nicht so unterhaltsam irgendwie Rocky. Alles klar. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist der aktuellste Film, über den wir jetzt reden, der nämlich tatsächlich jetzt im Kino ist und das ist Southpaw.
I expected a hard fight, you know. I put my family through a lot.
The more you get hit, the harder you fight. I get it.
Let's go!
Only now you've taken way too many hits before you get off.
You can't fight like that anymore.
Think about her.
I'm gonna tell you something.
I love you.
I love you.
So predictable.
Man.
The light heavyweight champion of the world,
I wouldn't be here without my wife, Maureen.
Hey, Billy, why are you leaving so soon?
Come on, keep walking.
Baby, you ain't never been a real man.
Let that go. Let's go home.
How about I take your belt?
Hey, stop!
Who took me in the eye? No, 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 no! No, no, no!
Southpaw ist ein Boxersportdrama, das jetzt ja seit dieser Woche bei uns im Kino läuft. Der Regisseur ist Antoine Fuqua, dessen Filmografie sich ungefähr so zusammenfassen lässt: Training Day und dann ganz viel Scheiße. Und geschrieben wurde der Film von Kurt Sutter, das ist der Creator von Sons of Anarchy. Worum geht's? Billy Hope, gespielt von Jake Gyllenhaal, hat den Nickname The Great, ja ernsthaft, ist ein erfolgreicher Boxer und der aktuelle Light Heavyweight Champion. Er hat alles, er hat Geld, ein dickes Haus, eine hübsche Frau und eine süße, intelligente Tochter. Sein Leben könnte nicht besser sein. Doch dann, Tragedy strikes. Während einer Benefizgala wird Billy in eine Handgemenge mit dem aufstrebenden jungen Boxer Miguel Escobar, ja, ernsthaft, verwickelt und im Zuge des Tumultes stirbt seine Frau. Alles kein Spoiler, ist im Trailer. Infolge dieses tragischen Todes...
Ja, im Trailer ist es so ein bisschen, wird es so leicht vertuscht, würde ich sagen.
Also gut, jetzt wisst ihr's. Infolge dieses tragischen Todes flüchtet sich Billy dann in Drogenkonsum. Er verliert sein Haus, seinen Agenten, sein ganzes Geld. Und zu allem Überfluss wird ihm auch noch das Sorgerecht für seine Tochter entzogen. Und so muss Billy wieder von ganz vorne anfangen. Er findet einen Job in einem heruntergekommenen Gym, dessen Besitzer und Boxtrainer Tick Wills, gespielt von Forrest Whitaker, ihn unter seine Fittiche nimmt. Ja, wird Billy sein Leben auf die Reihe kriegen? Wird er zu alter Größe zurückkehren, den alles entscheidenden Boxkampf und damit auch seinen Titel und die Liebe seiner Tochter zurückgewinnen. Ja, das, das verratet ihr euch mal nicht. Was haltet ihr von
Ja, wenig, muss ich sagen, ganz ehrlich. Der hatte ja schon einen komischen Ruf, muss man sagen. Also als wir das erste Bild gesehen hatten von Southpaw, dachten wir, glaube ich, alle, krass, nach Nightcrawler, wo er so runtergehungert war, ist er jetzt so aufgepumpt. Jake Gyllenhaal, bester Mann. Ne? Also ist ja einer dieser Schauspieler, die ich auch immer wieder hervorhebe heutzutage, die mir so gut gefallen, wie auch Leonardo DiCaprio und Tom Hardy, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie sich so richtig in ihre Rollen reindenken, reinleben, richtig drin sind, ne? Und die dann auch immer ganz gut von so jemandem wie Martin Scorsese oder sowas profitieren können, der das auch sieht in ihnen, ne? Also so, wenn man so einen Doppelgespann hat. Und Jake Gyllenhaal ist auf keinen Fall auch hier das Problem. Ich finde, er macht es sehr, sehr gut, diese Rolle zu spielen. Ich habe ihm das, wie auch den beiden anderen, in den anderen Filmen, abgekauft, Boxer zu sein. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Stimmt, also, dass sie das wirklich sind, dass man, dass sie im Kampf so wirken. Und in Southpaw ballern auch die Schläge richtig rein, finde ich. Also da, das sind richtige Tiere. Und gleich die erste, oder ganz am Anfang, der Film fängt ja auch fast, also erst mit so einer Bandagierung, aber dann eben mit einem Kampf an, wie er da dieses wahnsinnige Jack Gyllenhaal-Lachen hat und schon blutet und spuckt. Und der hat ja noch den halben Film so ein rotes Auge. Der hat sich da komplett reingelebt in diese Rolle. Ja. Fand ich gut. Eine Sache ganz vorher, wir haben den im Kino geguckt, Dr. Snips und ich haben ihn auf Deutsch gesehen und das war die absolute Hölle. Also das ist so schrecklich gewesen, die Synchronisation. Das ist immer nur so, hey Baby, okay Baby, wir können das schaffen, Mäuschen, hey Baby, scheiße Baby, scheiße. So halt die ganze Zeit so und das hat halt auch noch richtig viel gekillt vom Film, will ich nur jetzt das schon mal am Anfang sagen. Also das ist schwierig darüber zu reden, oft schaffen wir es ja Sachen auf Englisch zu gucken. Hier wirkt es echt so, als wenn Aliens irgendwie in so Körpern von guten Schauspielern würden die ganze Zeit erzählen. Und was der Film, und das ist einfach so eine Sache, die heute einfach passiert, und das ist schön, dass wir diese anderen beiden Filme gesehen haben, wo das nicht so war. Der Film schafft es überhaupt nicht, so das Setting glaubhaft zu vermitteln, finde ich, mit vielen Nebencharakteren, die gute Dialoge kriegen, oder zumindest im Deutschen, weil immer in jeder Szene wieder so, ich habe schon mal gesagt, so Musik reinkommt, als würde One Direction gleich anfangen, nicht One Direction, One Republic anfangen, Apologize zu singen. Und ich finde den Film, ich finde das Lied ja auch ganz geil, Apologize, so, aber weißt, ich finde irgendwie auch Spezi geil, aber wenn ich pennen will, braucht mir keiner einen ins Gesicht kippen, und so, irgendwie habe ich mich hier gefühlt, also ich hatte am Anfang erwartet, Jake Gyllenhaal ist bestimmt gut und der restliche Film ist einfach absolutes Schablonenwerk und ich muss sagen, exakt so war es. Ja, also genau exakt. So fand ich, war der Film für mich.
Ja, also schon kurz nach Beginn des Films kam bei mir ein 2 Meter großer, muskulöser Mann ins Kino und hat mir mit voller Absicht auf die Tränendrüse gedruckt und das auch, zwei Stunden lang nicht aufgehört. Ich meine, man kriegt schon das, was man erwartet. Ich habe den Trailer zum Glück nicht gesehen, ich wusste nicht, wann die Frau stirbt und wie, das hat, glaube ich, auch nochmal geholfen. Ja, ein Mann verliert mal wieder alles und muss irgendwie hinbekommen, seine Tochter zurückzuerlangen. Ja, und genau das bekommst du. So Tränendrüse, Alkohol und Muskeln, so wie bei mir jeden Freitagabend. ich muss sagen, also ich darstelle alles total in Ordnung, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, der ist das Skript und die natürlich vorhersehbare Story. So, das hat ein Limit, auch für was eine Bewertung später angeht, finde ich. Dass das irgendwie gut aussieht, dass die Kämpfe schick sind und so weiter. Ja, das passt, das ist cool. Ich finde Forrest Whitaker auch super als Trainer, aber im Endeffekt ist das wirklich aufgewärmteste Gulasch wirklich vom letzten Jahr. und das ist einfach, da hakt's. Also das, ich kann da erstmal, ja, sagt ihr doch nochmal was dazu. Also
festhalten. Die drei Filme sind grundverschieden. Also Rocky, Inbegriff des Feel-Good-Underdog-Sportfilms, dann Raging Bull, düstere Charakterstudie, in der fast zufällig auch geboxt wird. Und dann Southpaw, halt niveaulosestes Emotionskino. Also wo kommen wir denn da hin? Also weiß ich nicht. In allen Filmen werden eigentlich Zusammenhänge hergestellt zwischen dem Boxen und dem persönlichen Leben der Hauptcharaktere. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen waren die Zusammenhänge bei Southpaw komplett unglaubwürdig und hinkonstruiert bis zum Gehtnichtmehr. Also dem Film fehlte jegliche Logik. Und dann auf emotionaler Ebene, also weiß ich nicht, wie bei jedem guten Risotto heißt es auch hier rühren, rühren, rühren auf jeden Fall. Es ist rührselig ohne Ende. Es wird links und rechts auf die Tränendrüse gedrückt. Und mir hat einfach gefehlt so diese Kausalität zwischen diesen Ebenen. Also ich sag euch mal einen Satz. Ich muss einen Boxkampf gewinnen, damit mich meine Tochter wieder lieb hat. Warum? Warum ist das so? Warum? Ich verstehe das nicht. Erklär mir das. Aber es Keine Ahnung, aber
das fand ich ganz interessant, weil ja immer diese in den anderen beiden Filmen, na gut, bei Rocky ist es noch mal anders, aber bei Raging Bull quasi die Aggression aus dem Alltag spiegelt sich wieder im Ring, aber der Ring ist ja Sport, also Boxen ist ja Aggression als Sport, also es läuft nach Regeln ab und so weiter und das heißt ja nicht, dass also es ist ja immer so ganz interessant, wenn dann gesagt wird, ja, manche Boxer sind dann auch eigentlich total intelligent oder haben halt eine Taktik oder du musst halt auch mit dem Kopf boxen quasi und halt dir überlegen, was du machst, du kannst nicht nur einfach draufkloppen und das wird hier halt so 1:1 gezeigt, ne, Jake Gyllenhaal ist mal wieder so ein bisschen halt auch wie Robert De Niro in dem anderen Film, quasi ist einfach so, hat so ein bisschen Aggressionsprobleme und lässt sie im Ring aus, aber eigentlich wird ihm ja aufgrund von so blöden Fehlern und Sachen auch so seine Tochter entrissen, also nicht ganz, aber es wird so ein bisschen so dargestellt. Mein Problem ist hier ja einmal das, also es ist, sagen wir mal so, alles, was hier auf symbolischer Ebene abläuft, ist so klar ausformuliert die ganze Zeit. Also du weißt genau so, ja, er muss es jetzt gewinnen, weil er da irgendwie zeigen muss, dass er halt sein Leben auf die Reihe kriegt und wieder boxen kann. Und dann kann er seine Tochter zurückbringen. Das Problem ist halt, dass er halt Aggressionsprobleme hat und Boxen ja auch so ein Ausdruck davon ist. Also es ist so ein bisschen hingebogen und man denkt sich so, ja, weiß ich nicht ganz, was das soll. Aber auch alles andere, das passiert. Also zum Beispiel, dass dann die Frau stirbt und er ist depressiv und er will sich umbringen. Ey, ich fand's krass, wie wenig ich mitgefühlt habe für Jake Gyllenhaal. Und ich muss halt immer sagen, immer wieder Disclaimer, so, ich habe es auf Deutsch gesehen, also das ist für mich wirklich, ich will jetzt nicht wie der krasseste Hipster klingen, aber das fand ich hier wieder krass, also ich weiß nicht, wie gut die Dialoge funktionieren und so weiter. Das würde ich dich jetzt ganz gerne mal fragen, Dr. Loco, wie waren die denn so, die Dialoge? Weil die waren halt auf Deutsch hammer platt, aber das sollten ja auch so ein bisschen platte Leute sein, nur auf Deutsch funktioniert das halt irgendwie nicht so, ne? Also ganz seltsam, ne?
Ich meine, die Qualität der Dialoge wird natürlich durch eine andere Sprache nicht besser. Also ich fand die jetzt, weiß Gott, nicht, sag ich mal, nennenswert gut. Aber ich glaube, ich habe mich da nicht ansatzweise mal irgendwie, also mir ist es aber null negativ aufgefallen. So viel kann ich sagen. Also um da diese Frage zu beantworten. Ich glaube, das Problem ist, was du so meinst, du kannst da nicht mitfühlen, das liegt für mich auch darin, dass dieser Abstieg, den er da mitmacht, also dass er seine Karriere geht, den Bach runter, er fängt an mit Alkohol und Trinken, das wird halt alles so abgekaspert irgendwie, in den 5 Minuten, du kannst da überhaupt nicht mitfühlen. Es ist so, wie die Frau stirbt, die Tochter ist traurig, dann geht er kurz ins Zimmer, legt da mit einer Pistole, so, da haben wir gesehen, er ist traurig, Cut, nächste Szene, irgendwie, keine Ahnung, und dann fährt er irgendwie mit dem Auto gegen den Baum, das ist halt, da entsteht keine Tiefe. Es werden zwar Bilder gezeigt, aber halt, es ist halt viel zu platt, finde ich. Da ist halt, da wird sich nicht die Zeit genommen, wie zum Beispiel bei Rocky oder so, wie er in seiner Einsamkeit oder vielleicht auch so ein bisschen in seiner Melancholie durch die Straßen zieht und so weiter. Nö, hier ist einfach, er ist traurig. Okay, was macht er möglicherweise? Okay, er könnte versuchen, sich umzubringen, danach versucht er nochmal, sich umzubringen. Gut, und das handeln wir jetzt in 2 Minuten ab. Und das ist scheiße. Also das finde ich nicht gut. Ja. Und genauso, wie er seinen Aufstieg wieder schafft. So, der Fakt ist, der zieht aus einer palastartigen Villa in so ein schlimmstes, prekären Stadtteil in irgendwie eine Einzimmerbude. Das merkst du aber gar nicht, dass das eigentlich auch eine Nummer ist und dass er genau wieder da wohnt, wo er eigentlich herkommt, wo er nie wieder hin zurück wollte. Das fühlst du gar nicht mit. Der wohnt da jetzt halt. Also er könnte auch noch in der Villa sein. Es wäre die gleiche Emotion bei mir gewesen. Das fand ich ganz schwach.
Weil der Film, der nimmt auch den Charakter nicht ernst. Und das ist ja das Ding. Der sagt quasi so, wie wenn so ein Fußballer so ein Interview gibt. Man denkt, krass, ist der Stulle so. So wird irgendwie Jake Gyllenhaal in diesem Film behandelt als Charakter. Ja. Und das kann ja auch sein. Klar, es gibt bestimmt Boxleute, die sind irgendwie ein bisschen hohl. Aber Rocky ist auch ein bisschen hohl. So, weißt du? Robert De Niro ist auch ganz schön hohl. Aber das sind halt richtige Menschen. Da habe ich das Gefühl, die haben soziale Beziehungen. Die haben so ihre kleinen Träume. Hätte Jake Gyllenhaal 2 fucking Schildkröten gehabt, es hätte den Film 1000 Mal besser gemacht. Weißt du? So, ohne Mist. Ja. Also, du musst doch mir irgendwas geben. Denn einfach zu sagen, so Leute sind, so, weiß ich nicht, Profisportler sind irgendwie ein bisschen blöde und dann einfach so einen Charakter geben, der eine absolute Blaupause ist für den Plot des Films, das reicht nicht. Also du musst mir irgendwie zeigen, was haben die denn so für Issues, was machen die? Die größte Issue, was es irgendwie gibt, ist so, ich kann dieses Multimilliarden-Dollar-Anwesen nicht aufgeben, weil das Zuhause meiner Tochter ist. Anstatt mal zu sagen, ja gut, dann ziehen wir halt eine kleinere Bude, fertig so. Ich bin Pragmatiker, ich komme von der Straße, ich kann da auch wieder leben. Also das ist so, die überhaupt diese ganze Straßenvergangenheit, dass die beide aus dem Heim kamen, er und seine Frau, wird einfach nur so als Charakterdetail mit so dazu geschmissen, kommt nie jemals so richtig rüber. Also man merkt wirklich,
steht auf dem Lieferschein, wurde nicht mitgeliefert.
Genau, Jack Gyllenhaal einfach irgendwas durch Schauspielerei, die Zauberkunst der Schauspielerei irgendwie so, irgendwas daraus machen muss und das macht er halt gut, aber so, es ist einfach nichts da, mit dem man da arbeiten kann.
Ja, und das ist das Hauptproblem, ihr habt das gesagt, keine Tiefe und alles wird ausformuliert und ich meine, das Niveau von Southpaw sieht man auch, finde ich, darin, dass er mit Abstand die brutalste Box-Action bietet von den drei Filmen. Also du meintest, Dr. Schwarz, du findest es gut, dass die Schläge sich so anfühlen, als würden sie richtig wehtun. Aber ich sag mal so, also Rocky ist mehr so eine einfühlsame Liebesgeschichte. Raging Bull verlagert die Gewalt eigentlich mehr so ins Häusliche. Und bei Southpaw explodiert einfach alles in Blut. Und ich meine, wie viele Handtücher muss er noch voll bluten, bis ich das mal verstanden habe, dass es irgendwie gewalttätig ist? Also das kostet doch auch alles Geld. Aber das ist die Story dieses Films. Alles ist viel zu simpel. Die Gewalt ist zu simpel, finde ich. Also die ist auch einfach nicht gut dargestellt. Der Redemption-Plot ist viel zu simpel. Das Skript ist lächerlich simpel. Alles ist entweder vorhersehbar oder wird halt so oft geforeshadowed, bis auch der Letzte gerallt hat, was hier noch passieren wird. Ich meine, der Held heißt Hope, der kolumbianische Gegenspieler heißt Escobar. Und wusstet ihr eigentlich, dass seine Tochter intelligent ist? Die trägt nämlich eine Brille, falls ihr das nicht gesehen habt. Ja. Und am schlimmsten waren da die Sportkommentatoren. Ich meine, er ist ja oft im Kampf und dann hören wir es aus der Perspektive der Kommentatoren fürs Fernsehen. Und die sagen echt immer so Sachen wie so, ja, und hier steht er im Ring, Billy Hope, der vom Leben geplagte Boxer, der nach dem Tod seiner Frau, der steckt ihm noch in den Knochen und wird es schaffen, in diesem Kampf sein Leben wieder auf die rechte Spur zu bringen. Halt das Maul! Ich guck gerade diesen Film. So, du musst mir das nicht alles nochmal erklären, was gerade passiert ist. Ich habe es gesehen. Ja. Oh, das hat mich so frustriert.
Ich finde auch ganz geil, dass eigentlich, ich meine, der fucking Film heißt Southpaw und in Rocky wird besser erklärt, was ein Southpaw ist und was es damit auf sich hat, als in scheiß Southpaw, wo es einfach so der letzte Kniff ist, mit dem man doch jeden Kampf noch gewinnen kann. Ja. So ein bisschen, weil es eine schlechte journalistische Sache ist, jetzt zu sagen, jeder weiß, was Southpaw ist, ohne es dann aber zu erklären. Also Southpaw ist einfach, wenn man halt Linkshänder hauptsächlich ist, halt hauptsächlich mit der linken Hand kämpft. Deswegen bringt man halt den Gegner so aus dem Rhythmus. Und irgendwie stand mal einer so
im eigentlich Ring, Quatsch,
links
aber,
der Süden war und deswegen
genau. Halt so, Ich hab mich dazu auch belesen. Es ist Linksauslegung ist das Stichwort. Machen eigentlich aber die meisten. Ich verstehe gar nicht, wo das Gimmick ist. Ich habe mich da kurz zu belesen und es gibt Leute, die wechseln das aber. Das sind die sogenannten Switch-Hitter. Ne? Die Switch-Hitter kann sein. Und aber ich habe gar nicht verstanden, wo jetzt das Gimmick ist. Aber gut, das spricht so ein bisschen für den Film.
Nicht genau verstanden hat, wo da jetzt noch der tiefere Sinn ist. Also, aber bei allem Zynismus. Muss man sagen, natürlich hat mich der Film auch bewegt. Klar habe ich dreimal angefangen zu heulen.
Absolut.
Aber ich habe mich beim Heulen dabei geärgert, wie billig der Film es wagt, mich zum Heulen zu bringen. Also schlimm genug, dass erst irgendwie gefühlt eine halbe Stunde lang seine eigene Tochter schreiend aus einem Gerichtssaal gezerrt wird. Nö, dann wird auch noch ein anderes Kind eingeführt. Hoppy, der arme, schwarze Junge aus dem Ghetto, der dann auch noch tragisch sterben muss, damit dann Forrest Whitaker als sein Coach irgendwie irgendeine Offenbarung hat, damit er dann irgendwie anfängt, Billy zu trainieren. Es ist alles so billig und Scheiße.
Und das Schlimmste ist ja daran, es war ja nicht, wie du sagst, es war ja nicht nur Schrott, sondern
ab und zu
war es dann halt mal gut. Also,
klar.
Und dann hat es eben wieder funktioniert. Also ich fand zum Beispiel die Szene, in der er das Licht ausmacht bei seiner Tochter im Zimmer und sie sagt, dass die Mutter das immer angelassen hat, halt das Licht. Und er halt so gut darauf reagiert, Jake Gyllenhaal als Schauspieler einfach, also wie er so dieses so, ja, okay, und alles ist gut, aber du siehst halt, wie er so heulen muss und so sich so ein Grinsen abbringt und dann eben sich in den Flur setzt und es total niederschmetternd ist. Andere Szenen mit der Tochter haben dann wieder nicht funktioniert. Manche Szenen mit Forrest Whitaker war total gut, bei anderen dachte ich wieder, weiß nicht, er hat gerade seine Tochter entzogen bekommen, Forrest Whitaker sagt das einfach so, ja, dann musst du es halt so machen und fertig, so als wüsste er irgendwie, was in seinem Leben abgeht, wo ich mir so dachte, das ist doch jetzt auch wieder nur der Plot des Films oder die Interpretation des Films so in Dialog drin, also der Film hat immer für jede Sache, wo es irgendwie gut war, auch da, wo der Kampf zum Beispiel cool war, gibt's dann diesen absolut blöden Villain, den niemand braucht irgendwie und der auch als Showdown irgendwie nicht funktioniert. Das ist halt ein blöder Kolumbianer, der irgendwie scheiße ist und dem kloppen wir am Ende aufs Maul oder was? Was ist das? Das ist so Call of Duty Mentalität.
Auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, dass sein Gegner sozusagen, was ich aber interessant fand, der war ja auch, ich finde, sie haben schon gezeigt, dass der auch ein Mensch ist. Also der natürlich hat der irgendwie getrashtalkt und so weiter und war natürlich auch ein Assi, aber es gab so einen Moment, wo man auch gemerkt hat, dass der schon auch noch normal denken kann. Also auch bei dem Shooting oder so, das war schon auch ein Mensch, der auch gepeilt hat, nee Leute, das ist jetzt irgendwie too much. Ich mochte eigentlich auch, dass Forrest Whitaker auch einfach ein Säufer ist. Das fand ich auch irgendwie ganz sympathisch. Also insofern, da haben sie da so für ein bisschen Tiefe gesorgt, die woanders dann, wo man an anderer Stelle händeringend gesucht hat. Aber auch vielleicht zu einfach. Aber ich muss auch sagen, mich hat der Film trotzdem mitgenommen. Das klingt jetzt vielleicht schon wieder wie so ein Mega-Verriss. Ich fand, ich war da schon dabei. Ich hatte auch keine schlechte Laune. Vielleicht lag es daran, dass ich gute Laune hatte den ganzen Tag über. Man weiß es nicht. Ich musste mir da auch meine Tränen wegdrücken. Insofern, das kriegen die schon hin. Aber, wird man da noch in Jahren drüber reden? Ich glaube es eher nicht. Weil er dann doch zu sehr ist wie andere Vertreter seines Genres, jetzt zum Beispiel mir fällt gerade Warrior ein oder so und die sind genauso einfach.
Ja. Wir sind jetzt schon echt lang in diesem Cast am Reden. Ich will nur ganz kurz trotzdem von euch wissen, 50 Cent als sein Manager, also was war da los? Fandet ihr das gut oder nicht? Ja. Mich hat das irgendwie rausgerissen, ich fand das ganz komisch. Und die Rolle war ja für Eminem geschrieben, lustigerweise, der dann auch so einen Song für diesen Film irgendwie geschrieben hat. Gibt's ein ganz peinliches Foto mit Jack Gyllenhaal, Eminem und 50 Cent auf dem roten Teppich. Fandet nur ganz kurz, fandet ihr den da 50 Cent in dem Film?
Ich fand's komisch. Das Komische, ich fand 50 Cent sah die ganze Zeit verkleidet aus mit seinem Hut. Ich habe die ganze Zeit gewählt, so, ich kann den mal einer vom Set da weghauen. Ich fand das völlig daneben, dass auch schauspielerisch, er hatte ja nicht viel zu tun. Ich finde, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte ja nur auch O-Ton. Nee, danke. Also diese ganzen Popstars, die sich da irgendwie immer noch irgendwie, weiß ich, über Kontakte da einkaufen, irgendwelche Drehs, finde ich scheiße. Also entweder du das kannst, gut, aber hier unnötig.
Also im Internet wurde 50 Cent viel gelobt für seine Rolle. Ich muss ja sagen, ich will mir da eigentlich kein Urteil erlauben, einfach nur, weil ich es auch auf Deutsch geguckt habe. Für mich war er nicht out of place, also er hat da nicht gestört. Aber ich würde auch nicht sagen, dass er jetzt besonders toll war. Ja, also ich bin da sehr neutral gegenüber. Ja.
Alles klar. Mhm. Von mir gibt es 5,5 für Southpaw. Ist alles Jake Gyllenhaal eigentlich.
Ja. Von mir gibt es 6 Punkte, weil ich schon trotzdem ein gutes Kinoerlebnis hatte und ich denke, man ist schon nicht super schlecht unterhalten. Ein Kritikpunkt noch von mir, was ja auch bei Rocky versucht wurde, so ein bisschen diese ganze Geschichte, du hast ja die Boxer auf der, die Sportler auf der einen Seite und den Kampf mit den Promotern sozusagen, ist bei Southpaw, finde ich, aber auch nicht doll genug ausgespielt worden, diese Problematik, dass eigentlich mit den Sportlern auch wirklich nur gehandelt wird und so weiter, war mir auch ein bisschen zu dünn. Das noch, ansonsten, für einen Popcorn-Abend ist es schon eine solide Nummer.
Ja, also sehe ich nicht so. Ich hatte weder gute Laune noch ein gutes Kinoerlebnis und wenn ich nicht geheult habe, habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Insofern gebe ich Southpaw nur 3 von 10 Punkten.
Alles klar, dann machen wir jetzt fix den Film des Monats. Wir haben 7, also wir haben mehr Filme besprochen, zum Beispiel Mission Impossible, aber nicht alle gesehen. Dr. Egg ist nicht da, egal, der kann uns mal, der darf nicht mitbestimmen. Und der hat, glaube ich, auch ein ähnliches Ergebnis gewählt, wie wir jetzt wahrscheinlich rauskriegen würden. Wir haben Slow West gesehen, einen Western-Film mit Michael Fassbender, der so ein bisschen Western-Tropes so ein bisschen umdreht und auch dann sehr feministisch wird am Ende. While We're Young, nicht Adam Sandler, sondern Ben Stiller. Die verwechsel ich immer, obwohl Adam Sandler viel schlechter ist als Ben Stiller. und Adam Driver, ja, ist so ein bisschen so eine Generation Clash Comedy, die in New York spielt. Southpaw haben wir gerade besprochen. People, Places, Things. Jermaine Clement von Flight of the Conchords und What We Do in the Shadows als Familienvater, der so ein bisschen am Struggle ist. Horns, Daniel Radcliffe. Harry Potter hat Hörner und niemand weiß genauso warum. Wahrscheinlich die Filmemacher auch nicht. White God, der war es ungarisch oder ukrainisch? Ich bin da ungarisch, oder?
Boah, ja, da fragst du was. Ja.
Ungarischer Film, wo ganz viele Hunde eine Stadt einnehmen. Und True Story, wie heißen die beiden? James Franco und Jonah Hill zusammen. James Franco ist so ein Massenmörder, Jonah Hill ein Reporter, der irgendwie seine Story versucht rauszufinden. Das war lustigerweise jetzt schon meine Reihenfolge, deswegen habe ich so rum vorgelesen. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Punkte könnt ihr geben. True Story kriegt von mir 0 Punkte. Eine der langweiligsten Sachen, die ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Jonah Hill als Reporter war nicht so schlecht, aber sonst ergehen wir weg mit diesem Film. Also völlig kann man eigentlich anzünden, die DVD. Dann kommt lustigerweise schon White God, weil ich wirklich dachte, das wäre was Tolles. Für mich aber absolut blöder Kinderfilm, Schrott irgendwie. Also weiß ich nicht, mochte ich gar nicht. Dann kommt Horns. der mit Daniel Radcliffe geht auch nicht so klar. Dann kommt schon People, Places, Things, lustigerweise. Ja, Jermaine Clement war nicht schlecht, aber eigentlich finde ich auch diesen Film braucht fast keiner. Dann kommt lustigerweise bei mir auf Platz 3 Southpaw. Auch kein sonderlich guter Film. Aber dann kommen die 2 besseren, finde ich. While We're Young mochte ich lieber, glaube ich, als wir alle. Ich fand, der hat ein paar Sachen echt gut dargestellt. So ein Generationskonflikt und sowas am Ende. Aber einen völlig bekloppten Plot ausgeufert, den keiner gebraucht hat. Und bei mir auf Platz 1 ist tatsächlich nicht Slow West, weil er einerseits sehr unterhaltend ist, andererseits dann aber so konsequent mit seinen Charakteren spielt, wie man das nicht so oft sieht und dann auch sehr feministisch ist und das finde ich, in dem Film hätte ich es nicht erwartet und fand das sehr cool.
Ja, dann mache ich weiter.
Genau, lest bei euch mal die Punkte mit vor, denn ich muss ja hier mitrechnen, bei mir hätte ich sie jetzt
auch. Sehr gerne. Bei mir, wer es noch nicht gemerkt hat, Southpaw auf dem letzten Platz kriegt für mich 0 Punkte. Ich war nur genervt. Danach kommt auch, wie bei dir, Dr. Schwarz, White God mit einem Punkt. Der Film scheitert daran, dass man viel mehr erwartet hat und dass er sich auch viel besser vermarktet hat, als er am Ende war. Am Ende, wie du gesagt hast, eigentlich nur ein Kinderfilm. True Story kriegt 2 Punkte, gehört für mich absolut ins untere Mittelmaß. Es war eine adäquate Schauspielleistung, aber eigentlich nicht mehr als eine Genreübung. Horns 3 Punkte kommt danach. Tick besser als True Story, aber auch ja, dann am Ende viel zu trashig und viel zu experimentell, hat überhaupt nicht funktioniert. Danach kommt für mich While We're Young mit 4 Punkten, der ist vergleichbar mit People, Places, Things. Mir, da muss ich einfach sagen, er hat mir persönlich nicht so zugesagt. Deswegen kommt People, Places, Things da drüber mit 5 Punkten. Aber auch für mich ist Slow West auf jeden Fall der Film des Monats. Er war einfach der kreativste Film, der unterhaltendste Film und irgendwie, da hat man gemerkt, da stand eine Vision dahinter und die wurde super umgesetzt und deswegen, ja, Slow West, 7 Punkte.
Mhm. Dann mache ich schnell weiter. True Story, bei mir auf jeden Fall 0 Punkte, also für mich einer der schlechtesten Filme, den ich je gesehen habe, also ganz wirklich auf jeden Fall die DVD anzünden, sich noch eine kaufen und die auch dann anzünden, beeilen, dann spart man sich das Feuer.
Ja. Das Rückgeld. Das Geld,
ja, das Wechselgeld auch. Genau, danach auch bei mir wie bei Dr. Schwarz-White God mit einem Punkt. Ja, vielleicht eine gute Idee gewesen, aber für mich dann auch zu sehr irgendwie Kinderfilm, der leider nicht so, also einfach langweilig war für mich, für mein Empfinden. Dann mit einem Punkt Horns, bei mir Horns 2 Punkte. Warum? Weil ich dachte, der Film geht um mehrere Hupen. Es ging aber um Hörner, deswegen nö. Nicht schlecht. Aber auf jeden Fall bin ich der raus. War nix. While We Were Young, 3 Punkte. Eigentlich überraschend gut. Ich dachte, das wird schlimmer. Southpaw bei mir auf Platz 3 mit 4 Punkten. Habe ich ja schon gesagt, für mich ja, solides Popcorn-Kino ohne großartigen Tiefgang, aber irgendwie, ja, wie halt ein schleimiger Popsong, den man eigentlich scheiße finden möchte, aber irgendwie muss man trotzdem heulen. People, Places, Things bei mir auf der 2 mit 5 Punkten. Für mich die sympathische Romcom, hatte wirklich eine gute Zeit dabei und auf jeden Fall Slow West mit 7. Verdient da oben auch bei euch, wirklich cooles Projekt. Steht so ein bisschen raus, echt bei dem ganzen Scheiß, den wir in letzter Zeit auch angeguckt haben. Coole Sache. Ja.
Alles klar, dann ist bei uns von hinten das Feld aufgeräumt. True Story auf dem letzten Platz, was für ein Kack. White God kommt danach, dann gefolgt von Horns, dann Southport, dann While We're Young, dann People, Places, Things und dann auf dem ersten Platz mit 21 Punkten haben wir alle 7 Punkte gegeben. Slow West, und ich denke mal, von den Sachen hätte Dr. Egg auch Slow West auf jeden Fall gewählt. Stimmt, und auch Southpaw, ja, nicht sonderlich gemocht. ja. Dann kommen wir schnell zur Abschlussrunde, dann diese lange Eloge mal zu Ende zu bringen. Ich bin nach Leipzig gezogen am Montag. Yay. Mit Sack und Pack und der Umzug hat gut geklappt und es ist bis jetzt eine sehr schöne Stadt. Also es ist ganz angenehm, jetzt aus Bayreuth raus zu sein. Leider auch die Kinolandschaft hier nicht so gut, sodass ich Southpaw auf Deutsch gucken musste. Es ist echt ganz schön traurig, weil ich hatte eigentlich gedacht, hier gibt es alles immer auf Englisch für alle, aber naja, leider nicht. Aber trotzdem ganz cool. Ich war heute bei so einem Workshop bei Detektor FM, so ein Radio, sondern kann da wahrscheinlich so ein bisschen mitarbeiten in der nächsten Zeit und wird dann ein bisschen davon erzählen. Dann habe ich Goodfellas gesehen, habe ich ja gerade schon gesagt. Fand ich, war echt ein sehr guter Film. Hat mich wie oft bei solchen Sachen in der Mitte. Vielleicht ist das so auch so eine Scorsese-Sache. Irgendwann reicht's mir auch mit Dudes, die labern so. Also irgendwann ist dann so, bin ich dann vielleicht so ein bisschen raus und dann brauche ich nicht noch die 100. Szene. Aber da waren so viele geile Momente drin in diesem Film und ist auch so ein bisschen für mich der Pate für Dumme, weil einfach alles erklärt wird die ganze Zeit. Und finde ich, ist toll. Also kann man sich toll angucken, super Film. Und ich habe mir jetzt nicht mehr mein altes Krückenhandy, was ich von meiner Oma. Okay, irgendwer ist weg. Wahrscheinlich war es Dr. Lopo, ne? Ja. Egal, der darf einfach Abschlussrunde nichts mehr sagen, der ist jetzt raus. Der ist gerade aus dem Internet geflogen. Nee, ich habe jetzt ein neues, neues gebrauchtes Telefon quasi gekriegt. Und da funktioniert dann mal alles. Das ist auch ganz schön, wenn tatsächlich das Internet geht und alles andere. Und deswegen ein paar Sachen runtergeladen. Und ein Spiel, was ich auch wahrscheinlich, vielleicht für nächste Woche schaffe, wahrscheinlich einen Artikel zu schreiben. Lifeline heißt es. Es ist so ein interaktives Choose-Your-Own-Adventure-Spiel, wo dich quasi eine kontaktiert oder einer, man weiß es nicht, Taylor heißt er oder sie, und auf einem Mond gecrashed ist mit ihrem Raumschiff und dann immer quasi so dich die erzählt, wie jetzt die Situation ist. Dann ist ein Raumschiff, da hinten ist irgendwie so ein Gebäude oder so, wo soll ich hin? Gehen und du dann halt mit ihr interagierst und dann sagt sie, okay, dann gehe ich da jetzt mal hin und dann hörst du halt 6 Stunden nichts mehr von dieser App. Ja. Und dann kontaktiert sie dich wieder und das ist am Anfang ein echt cooles Gefühl, weil das wirklich ist, als wäre das eine richtige Person. Ich bin echt rauchend und auf und ab gegangen auf dem Balkon bei manchen Entscheidungen, um überlegen, ob ich sie jetzt noch weiter in die eine Richtung schicke oder nicht und lieber irgendwo übernachten lasse, um sie nicht sterben zu lassen. Fand ich auch ganz cool. Wird halt am Ende nicht so gut, hast du ja auch gespielt, Dr. Snips.
Ne? Ich habe das auch gespielt, ja, und was das Spiel halt, also das ist halt so echt textbasiert und Choose Your Own Adventure, was eh schon mal relativ cool ist, aber was das Spiel halt ausmacht, ist eben die Echtzeit. Also da, du triffst eine Entscheidung und sagst, okay, ich mach das jetzt bis später und dann ist Funkstille und du tigerst durchs Zimmer und du willst, dass sie sich wieder meldet und du bist wirklich, allein nur durch diesen Zeitaspekt bist du emotional involviert. Obwohl das Spiel gegen Ende nachlässt, muss ich sagen, fand ich es auch trotzdem super. Ansonsten habe ich auch heute kein Highlight. Ich habe mir von 3 Boxfilmen auf die Fresse geben lassen und musste mich den Rest der Woche auskurieren.
Soweit von mir. Jo, also mein popkulturelles Highlight war, kommt von Neo Magazin Royal diese Woche, das Bit von Jan Böhmermann zu Sami Slimanis großer Ankündigung, dieser sehr berühmte YouTuber, dass er irgendwie, der veröffentlicht jetzt seine eigene Modekollektion, verwirklicht sich einen Lebenstraum und das Ganze wurde so ein bisschen hops genommen. Sollte man mal reingucken, fand ich konnte mich herrlich beeimern. Ja, kurz und knapp, das war's.
Alles klar. Das war der 66. Pancast. Wir hören uns dann im 67. wieder, werden wahrscheinlich über diesen, wie heißt der, Tale of Tales.
Ja.
Auf Deutsch heißt er, glaube ich, das Märchen der Märchen reden, der im Kino ist. Bin ich sehr gespannt auf andere Themen. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht schauen wir auch Straight Out of Compton zu gucken. Jo. Wenn ihr Meinung zu den Themen habt, die wir hier besprochen haben, schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com oder kommentiert einfach den Pencast auf drpeng.de oder auch auf Twitter @drpeng sind wir zu erreichen. Und was auch cool ist, auf jeden Fall, wir freuen uns über jeden, der eine Bewertung auf iTunes abgibt. Einfach absolut. Da Dr. Peng suchen, das hilft uns viel, denn wenn man da eine positive Bewertung abgibt, kommt man höher in diesem Ranking da und da können es halt auch mehr Leute, die sich eben auch so für Filmthemen gerade interessieren und nicht nur Freunde von Freunden und Leute, die Dr. Peng wohlgesonnen sind, hören. Das ist immer ganz cool, wenn ihr Leute kennt, bei denen ihr denkt, dass dieser Podcast gut ankommen könnte, dann meldet euch auch bei denen. Alles klar, jawohl. Damit sind wir raus, bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss. Alles klar, ciao.